frühen 30ern kennen sich seit dem Anbeginn des neuen Jahrtausends. Leidenschaften wie Wrestling, Videospiele, Filme, Musik und Serien teilen und verbinden sie bis heute. Eine Freundschaft, die durch Fantasy-Wrestling entstanden und seitdem über die Grenzen der deutschen Bundesländer hinweg besteht. Genießt die Schwarzwälder Mentalität, gemischt mit unverkennbarem Lausitzer Flair und dem klassischen Ruhrpott-Charme. Begebt euch auf eine Reise quer durch die Popkultur von den 80ern bis heute. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu sagen. Aber die drei Jungs hier haben mächtig was zu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Freut euch auf Andi, Peter und Lucian.
Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden und exorbitant grandiosen Episode von Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Name ist Andi und ich habe heute wieder mal die Ehre, durch dieses wundervolle Format zu führen. Aber ich bin ja nicht alleine, was vermutlich auch besser so ist. Daher möchte ich wie immer meine beiden Podcast-Kollegen Peter und Lucian begrüßen. Freunde, wie geht's euch?
Servus.
Servus, ja,
alles,
hallo.
Alles gut? Kommt gerade aus dem Park. Oh, super, dass wir gleichzeitig reden, super.
Ja, bitte.
Ich habe gerade gesonnt mit Kolleginnen im Park. Liebe Grüße von dieser Seite aus. Die habe ich auch tatsächlich mit dem Podcast zurückgelassen. Die sind gerade dabei, die erste Episode zu hören. Also man darf gespannt sein.
Nicht schlecht. Ich komme gerade aus dem Wohnzimmer. Ich habe gerade noch SmackDown von letzter Woche geguckt. Also fühle ich mich einigermaßen vorbereitet.
Sehr gut. Okay, sehr gut. Unsere heutige Episode soll sich um den letzten WWE Pay-Per-View Money in the Bank 2020 drehen. Aber natürlich dürfen Ausschweifungen, Abschweifungen, lustige Anekdoten und ja, unsere allseits beliebte Rubrik Eine Frage der Ehre nicht fehlen. Fangen wir mit dem Main-Thema dieser Episode an. Money in the Bank. Dieses Jahr wie WrestleMania bereits ohne Publikum und mit einem vermutlich einzigartigen Setting des Money in the Bank Matches. Dieses Jahr befanden sich die Koffer nicht über dem Ring in der Arena, wie es sonst immer ist, gewöhnlichen Ladder-Matches, sondern über dem Ring auf dem Dach des mehrstöckigen WWE-Hauptquartiers in Stamford, Connecticut. Es waren viele Championships on the line bei dem ganzen Pay-Per-View. Fäden wurden fortgeführt, es gab allerlei Kuriositäten zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen wie immer die Card einfach nacheinander durch und schildern unsere Eindrücke. Beginnen würden wir mit der Kickoff-Show. Meine Frage, hat die jemand gesehen?
Nein. Ehrlich gesagt nicht, nein.
Okay, ich habe sie auch nicht gesehen. Deswegen habe ich das Ergebnis für euch. Also es gab ein ganzes Match in der Kickoff-Show. Mhm. Und da hatten wir Jeff Hardy gegen Cesaro, den Schweizer Superman. Und der Kollege Hardy hat nach einer Swanton-Bomb gewonnen. Ich kann keine Wertung vergeben, dadurch, dass ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das Match gewesen ist. Es wird ein reines Kickoff-Match oder halt einfach ein typisches Kickoff-Match gewesen sein.
Sehr gut.
Ja.
Es war bestimmt gut.
Ganz witzig an der Stelle. Ich mache ja immer für die auf der WWE.com-Seite die Seite vom Pay-Per-View auf, um mir Sachen so in Erinnerung zurückzurufen und so weiter. Und habe mir festgestellt so, Jeff Hardy, Kickoff? Hier steht The Hype Bros defeated the Colognes. Und dann bin ich so den Rest der Card durchgegangen und dachte so, what? Das stimmt doch alles gar nicht, bis ich jetzt festgestellt habe, ich habe die Money in the Bank 2017 Seite auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber.
Also, wenn du natürlich willst, können wir auch über Money in the Bank 2017 reden, aber ich würde lügen, wenn ich wüsste, wer damals überhaupt gewonnen hat.
Vielleicht war es Baron Corbin, der dann eingecashed hat und nicht gewonnen hat.
Oder Carmella, halt bei den Frauen.
Beide. Also wenn ich das jetzt richtig, ich habe jetzt schon wieder die Seite verlassen, aber ich glaube, Carmella hat den gestolen, den Titel und, wobei, Moment, jetzt bin ich bei 2018.
Gestolen?
Das ist, wenn man nicht multitaskingfähig ist und eine englische Seite liest, während man einen deutschen Podcast aufnimmt.
Aber während du suchst, vielleicht Stichwort Kickoff, danke nochmal an Tim Sander übrigens für das Intro, was wir natürlich nicht vergessen haben. Aber wir haben nur für die perfekte Überleitung gesucht, weil sonst immer die Danksage am Anfang kommen, haben wir es jetzt ein bisschen im Kickoff versteckt.
Darauf werde ich übrigens am meisten angesprochen. Wenn so Leute, die eigentlich nichts mit uns zu tun haben, die ganze Sache hören, so, wer ist das eigentlich? Und der hat eine coole Stimme. Und also vielen Dank, Tim. Du bist unser Gesprächsthema Nummer eins.
Wunderbar. Dann hat es sich doch gelohnt, ihn einfach mal zu fragen, ob er das machen würde.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Aber die Stimme kennt man doch eigentlich, wenn man so ein bisschen Serien und Filme schaut, oder?
Ich glaube, das ist ein typischer Fall von, irgendwoher kenne ich das, aber ich habe keine Ahnung, woher.
Krass, ich finde die Stimme nämlich so prägnant, also die fällt mir sofort auf, wenn ich die irgendwo höre. Ich weiß sofort, wer es ist.
Okay, aber es liegt vielleicht daran, dass er für uns das jetzt aufgenommen hat, der Gute.
Ja, mag sein.
Ich meine, dasselbe Gefühl hatte ich unter anderem bei dem Hausmeister, bei dem Synchronsprecher vom Hausmeister von Scrubs. Mhm. Und dann habe ich Diablo 3 gespielt auf der PlayStation oder PC oder wie auch immer. Und dann kam mir das, irgendwas kam mir bekannt vor, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, der Dämonenjäger wird auch von dem Synchronsprecher eingesprochen.
Ja, tatsächlich.
Schon witzig. Aber gut, wir schweifen tatsächlich exorbitant ab.
Wir haben es angekündigt.
Ja. Meinst du, dadurch wird es legal?
Ja, ich denke schon. Ich finde schon.
Sehr gut.
Okay, sollen wir einfach mal mit der Main-Show starten? Mhm.
Ja, bitte.
Da haben wir das erste Match gehabt, die WWE SmackDown Tag Team Championship. The New Day, Kofi Kingston und Big E als Champions gegen The Miz und John Morrison. Hey, hey, ho, ho. Gegen die Lucha House Party, Lucha, Lucha und die Forgotten Sons. Genau. So, eure Eindrücke.
Lucia, magst du anfangen?
Ja, okay, gerne. Also, Andi, du schließt mir aus der Seele, wenn du sagst, Forgotten Sons, Stille. Genau. Ich finde die super einfallslos, super generisch und super langweilig. Ich glaube, die werden momentan gepusht wegen ihrem fantastischen Marine-Hintergrund und weil die WWE jetzt auf den Geschmack gekommen ist, bei SmackDown Stables oder noch mehr Tag-Teams reinzupumpen. Das Match an sich fand ich sehr gut. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es waren schön viele Spots und teilweise war es ein bisschen chaotisch, aber sie haben es sehr gut zu Ende gebracht. New Day als Sieger fand ich auch okay. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn MCMIZ und Johnny Drip Drip gewinnen. Aber okay, die haben ja schon ihre Musikkarriere, dann ist das, dann reicht das für mich. Ich habe mich aber auch gefreut, auch wenn sie am Ende ja nur den Pin kassiert haben, dass Lucha House Party mal wieder bei einem Pin war, weil ich ein großer Fan von Grand Metalik und Lince Dorado bin, seitdem ich sie das erste Mal in einem Cruiserweight-Turnier gesehen habe und immer gehofft habe, man würde ein bisschen mehr mit denen machen als irgendwelche Jobber, die mit Süßigkeiten gefüllten Tieren rumlaufen. Von daher war es schön, die mal zu sehen. Und die war eine gute Ergänzung zu dem Match, haben es ein bisschen aufgelockert. Gab nur ein, zwei Missverständnisse mit denen, das ist ja schon fast normal in Matches mit der Lucha House Party. Also von daher passt das schon. Ich würde dem Match ganze 4 von 5 Sternen sogar geben.
Nice. Mhm.
Peter?
Apropos Missverständnisse, das habe ich mir tatsächlich auch notiert. Habt ihr diesen High Five gesehen, den Big E mit Kofi machen wollte und wo Kofi einfach übersehen hat. Und das war voll auf der Kamera drauf, so 5 Sekunden.
Ist mir nicht aufgefallen,
Und ja, dann hat er so hin und her geguckt und ihm dann auf die Schulter von hinten getippt.
Genau, ja, das habe ich gesehen. Er hat es schön gerettet.
Auf jeden Fall. Ihn lassen. Ja, total toll. Aber ansonsten fand ich, war das ein tolles Match. Also ich versuche mir mal vorzustellen, wie wäre es jetzt mit Fans dabei. Und ich glaube, für einen Opener wäre das richtig gut gewesen. Also viel Action, richtig gut durchgesprochen, gute Spots. Häufig versucht auch alle zu beteiligen und sei es auch einfach schnell hintereinander, nicht gleichzeitig. Also ich wäre da bei Lucian mit 4 von 5 Punkten. Ich fand, das war wirklich ein solider Opener und mit Fans und Fanreaktionen wären es wahrscheinlich 5 Sterne gewesen.
Mhm. Ja, also ich finde auch, es...
Oh, sorry. Was? Ich wollte nur sagen, es war ähnlich zu dem Ladder-Match bei WrestleMania. Es war ein sehr gutes Match. Mit Fans wäre es halt nochmal vollkommen abgerundet gewesen.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Ich fand das Match an sich auch schön. Es waren schöne Spots dabei. Es gab schöne Moves, die man auch nicht immer sieht, finde ich. Es war ein unterhaltsames Match. Und auch wenn ich irgendwie The New Day langsam, aber sicher ausgelutscht finde, ich weiß nicht. Ich fand es einfach auch mal schön, dass es mal nicht die 12.400. Auflage von The New Day gegen die Usos ist, sondern dass da auch mal ein bisschen jetzt Fluktuation reingekommen ist und ja, leider halt irgendwie auch bedingt durch Verletzungen, ne? Ansonsten Morrison in Topform, also was der für ein Zeug im Ring bringt, das finde ich total krass. Das Matchende an sich fand ich auch relativ kreativ, muss ich sagen. Ich würde auch 4 von 5 Sternen geben. Also ich kann da beipflichten, mit Fans wäre es ein 5er-Match gewesen.
Nice. Schön, dass wir uns so einig sind.
Ja, haben wir nicht oft, so in der Form, glaube ich.
Das stimmt.
Wobei, ich glaube eigentlich schon, dass wir das oft haben. Also die Worte, da kann ich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen, habe ich relativ häufig auch bei WrestleMania gehört. Aber es gab dann natürlich auch einzelne Matches, wo ihr 1 von 5 und ich 5 von 5 gegeben habe, was ich mir heute noch anhören muss teilweise.
Das wirst du dir noch lange anhören dürfen.
Wir können ja unsere zahlreichen Fans fragen, und sie können es ja auf Twitter dann nochmal posten, wie denn das jetzt bei der letzten WrestleMania-Show war, ob wir da wirklich so häufig auseinanderlagen oder gemeinsam die gleiche Wertung abgegeben haben.
Ja, genau.
Brauchen wir noch ein paar Zuhörer, damit wir Twitter endlich erreichen.
Ja, das wäre nicht so schlecht. Also 500 haben wir gesagt. Schauen wir mal. Wir sind auf einem sehr gemächlichen Weg dahin.
Nachdem wir heute gemerkt haben, dass unsere YouTube-User oder Zuschauer oder Zuhörer nicht gezählt wurden bisher, haben wir bestimmt auch schon 10 oder 12 Hörer mehr, als wir gedacht haben, was uns natürlich unfassbar boostet jetzt.
Ja, wir sind heiß. Ja. Deswegen, das nehme ich jetzt als Übergang zum nächsten Match, denn R-Truth war auch heiß. Angesetzt war das Match R-Truth gegen MVP. Es wurde aber irgendwie R-Truth gegen Bobby Lashley draus, ja. Nachdem R-Truth einen fantastischen Einzug hingelegt hat. Die Zuschauerreaktionen waren der Wahnsinn, die er provoziert hat.
Ja, das war die auch toll.
Ja, ich fand auch seine Comedy-King-Kalizien, die er mit MVP gemacht hat, dass er ihn mit den eigenen Ball-In-Sprüchen aufgezogen hat, das fand ich super.
Ja.
Und dann kam die Maschine Bobby Lashley heraus, den ich in der letzten Zeit sehr trocken finde in der WWE. Also ich weiß nicht, ich...
In der letzten Zeit?
Ja. Also ich brauche ihn nicht unbedingt, ich finde, er ist jetzt kein... Er ist kein Sympathieträger, er ist kein richtiger Heel, er ist, ich weiß nicht, also ich kann mit ihm nicht so viel anfangen. Und er ist halt einfach ein Tier. Vince McMahon steht auf Tiere, das wissen wir alle. Und ja.
Das kann man auf so vielen Ebenen falsch verstehen.
Ja, das sollte man nicht aus dem Kontext reißen, das ist richtig. ja, und dann hat Monsieur Truth Bobby Lashley aus Versehen geohrfeigt, als er ihm was zeigen wollte, was er super spannend fand, und das fand er nicht gut, und dann nahm das ganze Unheil seinen Lauf. Das Match war super lang, ne? Also ich glaube, es waren 1 Minute und 42 Sekunden.
Ich weiß es gerade gar nicht. Letztes Mal hatte ich noch die Wikipedia-Seite auf, da stand das, glaube ich.
Ja, also ich meine, es waren so um die 1,40. Und ja, die Comedy-Einlagen von R-Truth waren einfach lustig. Ich finde ihn super witzig. Und es war halt, also wenn man das Match betrachtet, ist es ein 1 von 5 Sternen Match, weil es halt einfach ein Squash war und es ging eher um die Comedy-Geschichte davor, und die hat mich tatsächlich unterhalten.
Ja, also ich fand, ich hätte dem Ganzen, ich fange mal an mit dem Ergebnis, weil ich würde 3 von 5 geben, aber ich würde halt nicht nur das Match sehen, sondern den Rest auch. Einfach, weil ich den Entrance von R-Truth witzig fand. Also ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es irgendwie bescheuert finde, dass man so tut, als wenn die Fans da wären. Hier war es aber so auf die Spitze getrieben, dass ich es geil fand. Ich fand auch, ich weiß nicht, ob man das halt dazu nehmen kann, es gab ja später noch so ein R-Truth Backstage-Segment, was ich ihm einfach jetzt auch anrechnen würde bei dem Match, was ich auch ganz cool fand. Ich finde, er versucht was Neues so ein bisschen und versucht aus sich rauszugehen, und das finde ich gut. Mhm. Er scheint auch ein harter Arbeiter zu sein. Ja, Lashley, ja. Das Geilste, was Lashley gebracht hat, war der Spear am Ende. Der war ziemlich cool und ziemlich hart und natürlich auch super gesellt von R-Truth, und wie er ihn halt aus der Luft so raus weggepflückt hat sozusagen, fand ich einfach gut. Es gibt langweilige Spears, und das war definitiv keiner meines Erachtens. Und deswegen würde ich letztlich so 3 von 5. Es ist gerade weil das der Opener mit so vielen Leuten so relativ chaotisch war und actiongeladen, war das, glaube ich, ein guter Punkt, um ein bisschen runterzukommen, um ein bisschen Comedy-Segment reinzubringen. Und deswegen ist es nicht nur 1 oder 2 von 5, sondern für mich 3 von 5, aber dann auch nicht mehr.
Aber gut, also wenn wir alles miteinander zusammenrechnen, dann muss ich bei mir auch auf 3 von 5 erhöhen. Also ich habe tatsächlich nur das Match an sich gewertet.
Ja, okay.
Lucian? Ja,
Ich würde sagen, also schade, dass ich nicht nach dir dran war, Andi, sonst hätte ich auch gesagt, ich schließe mich 100% meinem Vorredner an.
Weil, das kannst du jetzt natürlich nicht mehr.
Ja, richtig. Weil R-Truth ist super lustig. Ich mag seine Comedy und wirklich, wie er versucht hat, das in Anführungsstrichen Publikum mit einzubeziehen. Das hat er echt gut gemacht. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass er eigentlich immer quasi so ein Comedy-Jobber geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da nicht so nett wie ihr. Ich lass das aus der Bewertung raus. Ich würde dem Match auch maximal 1 von 5 Sternen geben, weil es ist einfach nur da gewesen, war ein Squash und es sollte Bobby Lashley stark aussehen lassen. Was man jetzt mit Bobby Lashley vorhat, weiß ich nicht. Ich finde ihn genauso langweilig, wie du beschrieben hast, Andy. Also könnte er für mich auch Teil der Forgotten Sons sein. Das würde für mich keinen Unterschied machen. Ich muss ihm jedoch sagen, dass er in letzter Zeit fokussierter rüberkommt und versucht auch etwas härter zu wirken.
Das stimmt.
Das liegt aber einfach daran, weil man diese ganze Storyline mit Lana jetzt ein bisschen runtergefahren hat und sie höchstens nur noch in 1-2 Segmenten aufgetaucht ist, aber ihn nicht mal mehr zum Ring begleitet.
Und wobei in den 1-2 Segmenten sie ihm immer noch genau sagt, was er zu tun hat.
Ja, das schon. Aber es ist ja häufig so, dass hinter einem starken Mann immer eine starke Frau steht. Also von daher ist das jetzt nicht so verwerflich, aber im Ring dafür ist er dann wirklich das Tier, was er sein soll. Das mag einigen Leuten wie Vince McMahon gefallen. Ich finde es jetzt ein bisschen langweilig, weil es, glaube ich, der 8. Anlauf ist mit Bobby Lashley, dass man sowas probiert. Also ich bleibe bei meinen 1 von 5 Sternen und hoffe, dass R-Truth sich bald sein Baby, sein Schätzchen in 24-7, 7-Eleven, I-95, keine Ahnung was, Titel zurückholt und damit dann wieder uns ein paar andere lustige Segmente beschert.
The truth will be heard.
Absolut.
Boah, das wäre so krass, Mann, wenn das R-Truth wäre und er einen kompletten Charakterwandel macht. Das wäre so hart.
Wer glaubt ihr denn, ist es denn? Nur mal so nebenbei.
Matt Hardy? Ich habe keine Ahnung, da ich zu lange raus bin. Aber
Matt Hardy ist bei AEW. Das ist unwahrscheinlich.
Ja. Okay, ja.
Also es gibt ja gewisse Tipps im Internet, die zum Beispiel auf Muhammad Ali abzielen oder sogar auf Shorty G, Chad Gable.
Muhammad Ali wäre schon krass. Ich glaube, du
musst nicht Mustafa Muhammad Ali. Mustafa.
Also wenn die WWE schafft, Muhammad Ali für so eine Rolle noch zu bekommen.
Ja, ich weiß nicht.
Die WWE packt halt das Geld aus.
Das wird gezahlt. Ja. Ich meine, die haben auch Donald Trump schon bei WrestleMania gehabt.
Richtig. Ja. Gut, Donald Trump, das war zu einer Zeit, da würde alles für Geld machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe auch gehört, es sei Mustafa Ali oder irgendjemand, den ich vorher noch gar nicht kannte, Shorty G. Puh, das wäre ziemlicher Wendepunkt für seinen Charakter. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber lass uns überraschen. Vielleicht ist er auch Tucky.
Wenn es am Ende Matt Hardy ist, dann lache ich ganz, ganz laut.
Also ich glaube ja, dass die WWE immer noch nicht weiß, wer es ist.
Das kann auch sein. Vielleicht ist es ja auch Shane McMahon, der war ja auch schon lange nicht mehr da.
Das wäre auch witzig, aber der ist auch langsam alt.
Das und? Der Undertaker ist auch alt.
Ja, der Undertaker ist es aber nicht. Das weiß ich.
Ja, das wäre so ein neues Gimmick für den Undertaker.
Die Silhouette passt nicht. Übrigens,
wer
das
weiß? Ja. Der American Badass Hacker?
Ja, richtig. Ja, mit dem alten Matrix-Screensaver immer im Hintergrund, das passt zumindest.
Yeah. Für American Badass. The Under-Hacker.
Ja, der Hackman. Übrigens auch toll, das Match Lashley gegen R-Truth ist das erste Match, wo ich jemanden mit Kopfhörern habe wrestlen sehen.
Stimmt,
erinnert ihr euch?
R-Truth hat ja nur seine Jacke ausgezogen.
Ja, da hat er so Kopfhörer runterhängen und hat, glaube ich, die ersten 30 Sekunden einstecken müssen mit Kopfhörern. Da dachte ich mir auch so, wenn da ein Bump drauf gibt, das ist so ein Ding, was man nicht sieht, aber was wahnsinnig wehtun könnte.
Wir sollten vielleicht auch noch sagen, das war das einzige Match, außer dem Money in the Bank Match natürlich, in dem es um keinen Titel ging.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht mal auf dem Schirm gehabt, aber wow.
Wobei im übertragenen Sinne geht es ja bei den Money in the Bank Matches ja trotzdem um den Titel, ne?
Ja, natürlich. Also sogar das einzige Match, wo es nur um den Sieg ging, sagen wir es mal so.
Ja, nice. Aber gut, wir haben jetzt unfassbar lange über dieses Match geredet. Das kann ja noch was werden.
10-mal so lang, wie das Match eigentlich war. Ist doch schön.
Ja. Vielleicht sollten wir auf unserem nicht vorhandenen Twitter-Account einfach Bobby Lashley und R-Truth mal verlinken, ansprechen und ihnen sagen, wie toll wir dieses Match fanden.
Aber das kannst du auch gerne in den Shownotes machen. Wobei, da kannst du natürlich nicht sagen, wie toll das Match war. Da müssen sie schon reinhören.
Da müssen sie schon reinhören. Wir spoilern ja nichts. Ja. Okay. Match Nummer 3, harter Cut. Die WWE SmackDown Women's Championship. Bayley als Championess gegen Tamina.
Mhm. Lucia. Wollen wir mit dem Interview vorher anfangen?
Gerne.
Bitte, also
ich fand's gut. Also, ich muss sagen, ich liebe Bayley als Heel. Die ist so geladen, die hat so viel Charisma. Ich meine, das wusste man vorher schon, aber sie steckte halt einfach im falschen Gimmick. Und ja, weiß ich nicht, ich finde sie sehr sharp und on point in ihren Segmenten. Mehr als jede andere Frau momentan im Roster. Hat mir gefallen. Ich fand's witzig, was Sascha anhatte. Dieses rote Latex-Gedöns, irgendwie weird. Aber irgendwie auch interessant auf seine Weise. Aber ja, however. Ich fand's hier schade wieder, dass es kein Video gab, was irgendwie das vorbereitet hat oder gezeigt hat, was haben die eigentlich so Tamina und Bayley so miteinander zu tun.
Naja, das hast du ja bei WrestleMania gesehen. Das Einzige, was sie vorher zu tun hatten, war, glaube ich, das Match bei WrestleMania und ein Segment dazwischen. Das war's.
Aber und
es gab noch irgendwann mal ein Tag-Team-Match bei SmackDown, aber dann hört's auch schon auf.
Okay, dann.
Ja, eine wirkliche Fehde steckt nicht dahinter.
Die übliche Erklärung, es gab kein Video, weil es nichts zu zeigen gab. Okay.
Genau.
Okay. Was haltet ihr denn von dem Interview und von Bayley momentan?
Also an das Interview kann ich mich kaum noch erinnern. Ich weiß, dass sie Sascha mal ins Wort gefallen ist und die dann die Treppe zum Podest oder zum Entrance hochgegangen sind. Bayley an sich in dem Heel finde ich sehr unterhaltsam. Sie macht das sehr gut. Also da kann ich jetzt nichts sagen. Das ist auf jeden Fall besser als ihr Face-Gimmick.
Oh ja, absolut. Dem pflichte ich bei. Also dieses Face-Gimmick, das war gar nichts.
Das hat er jetzt Bray Wyatt übernommen.
Ja, genau. der verkörpert gleich alle Gimmicks, die es jemals in der WWE gab. Twisted Mind. ja, Bayley an sich als Heel super. Die Rolle macht sie auch sehr, sehr gut. Jeder von uns weiß, auf was es im Endeffekt irgendwann rausläuft. Mhm. Also es ist sehr offensichtlich. Die Frage
Bayley ist, und Sascha steigen in die Kiste.
Natürlich. Und der Titel geht an Bray Wyatt.
The Woman's Championship.
Und klar, es wird auf ein Match rauslaufen, Bayley gegen Sasha Banks. Es wird eine sehr harte Fehde werden. Die wird sehr persönlich ablaufen, schätze ich. Mhm. Und das alles ist jetzt halt so ein bisschen vorgeplänkelt. Deswegen gab es wahrscheinlich auch nicht so viel zu zeigen, weil man halt versucht, eine lange Fehde auf den Weg zu bringen oder eine sehr intensive Fehde.
Dazu brauchst du dann aber auch Publikum.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass die WWE das weiß und deswegen eben solche ja Mini-Fäden wie Tamina mit reinsteckt.
Ja.
Aber denk dran, also es ist jetzt Halbwissen, ich habe noch nicht gegoogelt, aber man hat mir heute gesagt, in den USA sind sämtliche Sportveranstaltungen mit Publikum noch bis zum 8., 9., auf jeden Fall bis Anfang September untersagt. Also ich weiß nicht, ob die WWE das noch 4 Monate lang ziehen wird.
Ja gut, irgendwann haben sie natürlich keine Wahl mehr. Ne? Entweder sie lassen es fallen oder sie müssen es halt einfach so durchziehen. Wobei, so haben sie natürlich die Möglichkeit, Matches und so weiter zu intensivieren, dadurch, dass sie halt eben das ganze Cinematic-Gedöns machen können, was sie halt nicht machen können, wenn es live ist.
Das stimmt, ja.
Können sie auch. Aber da geben sie was weg.
Ich weiß nur nicht, ob Sascha noch so viel Geduld hat, weil eigentlich wollte sie ja letztes Jahr schon die WWE verlassen, weil sie ja unzufrieden war, wie man sie eingesetzt hat. Und wenn sie jetzt zurückkommt, ganze Zeit die zweite Geige von Bayley spielt und sich das so ewig lange hinzieht, glaube ich nicht, dass sie das noch lange mitmachen wird.
Wobei man natürlich auch, wenn die jetzt irgendwie einen Höhepunkt der Fehde haben, dann heißt es ja noch nicht, dass es dort endet. Dann kann es ja auch einfach noch weitergehen. Und möglicherweise, also man kann ja auch einiges aus dieser ganzen Sache machen, auch in Richtung einer aus der Fehde will die andere unbedingt bloßstellen, wozu man dann halt auch Publikum braucht und so weiter. Und dann ja, tut sie alles, damit sie bis dahin wartet oder das bis dahin in die Länge zieht oder sonst wie und ihm anderen immer aus dem Weg geht auf interessante Art und Weise oder so. Also man kann sowas natürlich dann auch als Möglichkeit nutzen.
Das ist definitiv richtig. Ja. Genau, aber wir haben noch nicht über das Match gesprochen.
Ja.
Einer von euch darf anfangen.
Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. 3 von 5 war in Ordnung. Ich kann mit Tamina halt irgendwie nichts anfangen. Ich fand, sie macht ihre Sache gut. Man merkt doch, dass sie sich anstrengt und das ist, ich weiß nicht, irgendwie hat sie für mich, sie ist für mich irgendwie Bobby Lashley in Frau, was das Charisma angeht.
Den Vergleich wollte ich auch nehmen. Da hätten wir schon ein weiteres Mitglied für das Forgotten Sons Daughters Stable.
Das wollte ich machen, aber gut.
Super. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
Okay, also ich bin nicht so eine 2 von 5. Bailey war sehr unterhaltsam in ihrer Rolle, wie sie versucht hat, die Angst vor Tamina darzustellen und die Stärke von Tamina zu verkaufen. Tamina selbst, da gebe ich Peter recht, ist vollkommen farblos und hat jetzt, glaube ich, nur das Glück, dass sie da ist und immer antreten kann. Ich sage jetzt nicht, dass sie nur da ist, weil sie auch einen bekannten Namen hat, aber mein Gott, es hat jetzt nicht wehgetan, dieses Match zu sehen, und von daher war es okay, aber mehr als 2 Sterne würde ich dem jetzt auch nicht geben.
Ja, okay. Also, ja, ich finde Bailey einfach stark. Ich fand sie auch in dem Match stark. Sie verkauft das alles extrem gut, auch wie sie immer die Kommentatoren schön angeht und sowas. Sie hat ein bisschen, ja, ich sag mal, unkonservativ gewonnen durch ihren Crucifix-Pinfall nach dieser Ablenkung von Sasha Banks. Fand ich ein gutes Ende. Es war halt eine ausgenutzte Situation. Klar, es ist Heel und das muss so schon irgendwie sein. Sascha stellt sich nach dem Match nochmal hinter Bailey und knockt Tamina aus, so gesehen, und verpasst ihr noch eine Ohrfeige, was ja eigentlich noch schlimmer ist als irgendwelche Kicks, weil es ja nochmal so ein bisschen demütigend ist. Und ja, sie feiern sich dann halt und alles scheint wieder irgendwie vergessen. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Das Match war ganz okay, viel Trash-Talk. Tamina hat sich auch kurz an Trash-Talk versucht, hat aber relativ schnell den Schnabel gehalten. War auch besser so, ja, 3 von 5 Sterne. Es war okay. Gab schon schlechtere Matches. Man konnte es angucken, aber es war jetzt kein Reißer.
Aber immerhin auch 10 Minuten und 30 war es lang. Also ich fand so von den, also technisch fand ich es ganz in Ordnung. Aber das war's auch.
Okay. Dann haben wir ja mit Tamina jetzt ein weiteres Mitglied für dieses Stable. keiner der beiden folgenden Kontrahenten gehört in dieses Stable, meiner Meinung nach. Match Nummer 4, die WWE Universal Championship. Bray Wyatt als Bray Wyatt gegen Braun Strowman als Champion. Jemand von euch darf.
Der Entrance von Wyatt war schon toll. Also ich mag den, ich mag sein Gimmick einfach auch total. Der lebt das auch, der liebt das auch. Es passt perfekt zu ihm. Und erst war ich mir nicht sicher, weil das hat ja auch wieder dieses Firefly Funhouse Gedöns am Anfang gehabt, ob das jetzt das Match jetzt wieder in dem Stil sein wird oder so, ohne dass ich davon wusste. Aber es war halt nur ein Intro mehr oder weniger. In das Video, glaube ich, oder in den Endshines, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, aber ansonsten, also das, den Entrance fand ich schon gut. Ich weiß nicht, wie ihr das Gimmick und den Entrance und sowas seht.
Was sagst du zu dem Match? Nur so als Frage.
Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Das ist für mich eine 3 von 5. War jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt, aber solide trotzdem. Witzig fand ich, dass am Ende ein Powerslam auf die Maske geplant war und beim Powerslam die Maske weggekickt wurde und das damit schief lief.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das war schade, aber okay. Die Maske hat genug gelitten.
Ja, ansonsten, ja, fand ich auch, hat man jetzt nicht allzu viel aus dieser Storyline rausgeholt. Ein bisschen doof fand ich auch, dass Wyatt einfach so einen Titelmatch bekommt. Also ich gönn's ihm unfassbar, die beiden gehören in den Titelmatch, aber irgendwie hatte ich so mehr das Gefühl, der war halt zu dem Zeitpunkt da und zufällig hatte Strowman halt den Titel und deswegen war es ein Pay-Per-View, war es ein Titelmatch und sowas mag ich generell nicht so. Also ich mag das lieber, wenn es ein bisschen mehr Hintergrund und Sinn hat. Bei McIntyre gegen Rollins zum Beispiel war dieser Aspekt einfach viel mehr da, fand ich.
Also ich finde nicht, dass der Aspekt da gefehlt hat, weil Bray Wyatt hat den Titel gegen Goldberg verloren, Strowman hat Goldberg gesquasht und jetzt hat Bray Wyatt nicht die Chance gehabt, ein Rematch zu bekommen und will seinen Titel wieder haben. Also ich fand,
kam aber gar nicht rüber, fand ich.
Nee, es kam nicht rüber, das weiß man natürlich auch nur, wenn man die Sachen davor auch gesehen hat. Aber es gab, also ich kann diese Match-Konstellation, die kann ich so schon nachvollziehen.
Und ich meine, im ersten Segment, in dem Bray auch Braun Strowman angesprochen hat, hat er das auch so ausgedrückt. Also, dass er seinen Titel zurückhaben möchte. Von daher machte das schon Sinn.
Okay.
Nur sie haben es dann halt um diese Sache der White Family noch mit drumherum aufgebaut, weil sie gedacht haben, das macht es vielleicht noch etwas interessanter.
Ja, ich meine, was man natürlich hier auch sagen muss, zu eurer Verteidigung sozusagen, dass Wyatt ihm ja auch gesagt hat, gib mir den Titel und komm zurück zu uns sozusagen. Also, dass das als ein Akt so dargestellt wurde und als, die Voraussetzung oder das Zeichen, damit er zurückkommt. Insofern, da hat man den Titel ja auch eingebunden. Insofern stimmt das schon. Was denkt ihr vom Match?
Lucia?
Erstmal muss ich sagen, I'm really glad that you're our friend and this is a friendship that will never ever end. also ich finde das Gimmick von Bray Wyatt auch sehr super. Beide Gimmicks sage ich einfach mal und er hätte auch verdient, wieder Champion zu werden. Ich denke, das war nur ein Übergangsmatch, weil wir zwangsläufig irgendwann wieder Braun Strowman gegen The Fiend sehen werden. Am Ende wurde ja auch The Fiend wieder kurz reingeschnitten. Von daher war es okay, es hat seinen Zweck erfüllt. Sie haben versucht, diese Storyline mit dem schwarzen Schaf mit reinzubringen. Haben sie auch gut gemacht. Vielleicht ein bisschen zu spät im Match, sodass es noch weniger glaubwürdig war. Am Anfang des Matches hätte man es vielleicht noch ein bisschen mehr geglaubt. Aber schön fand ich auch, dass die Handpuppen dabei waren, dass man die gesehen hat, dass sie Bray Wyatt dann bejubelt haben, als das angeblich geschafft hatte. Und was wollte ich sagen? Und ich hatte ein bisschen Sorge, Bray Wyatt würde nichts machen, weil als er das letzte Mal als Bray Wyatt gekämpft hat, ich glaube gegen Daniel Bryan beim SummerSlam, ich weiß nicht mehr wann, als The Fiend eigentlich Champion war, ist Bray Wyatt mal als Champion gegen Daniel Bryan angetreten und hat keine einzige Aktion gezeigt, weil er ja quasi alle lieb hat und alle seine Fireflies sind. Und ich hatte ein bisschen Sorge, das würde man jetzt auch wieder machen. Umso erleichterter war ich zu sehen, dass es dann doch ein reines Wrestling-Match sein wird. Also was jetzt rein ein echtes Wrestling-Match sein wird. Mhm. Und dementsprechend hat mich das schon gut unterhalten. Und die beiden hatten auch eine, wie ich finde, gute Chemie. Und es war keine verschwendete Zeit. Deswegen, ich würde dem 3 von 5 Sternen geben.
Ja, sind wir ja überein, was die Wertung angeht.
Genau.
Also ich finde auch alle Gimmicks von Bray Wyatt gut. Es ist keins dabei, was man zu den Forgotten Sons schicken sollte. mich hat tatsächlich auch überrascht, dass er wirklich nicht als The Fiend kam. Die ganze Geschichte um die Wyatt Family, man hat da ein bisschen was aufgewärmt und das hat man auch gut gemacht. Ich fand es eben, wie du sagst, Lucian, auch klasse, dass die Marionetten mit eingebunden wurden. Und Strowman zeigt ein ganz klares Zeichen, indem er die Maske zerstört. Nicht so, wie er es eigentlich geplant hatte, aber zerstört. Und ich liebe einfach den zweigeteilten Charakter und wie grandios er die beiden Persönlichkeiten darstellt. Und man merkt einfach, dass er viel freie Hand hat und dass er das lebt, wie Peter auch schon gesagt hat. Und ich hätte es schade gefunden, wenn Strowman verloren hätte, auch wenn ich Bray Wyatt den Titel gönne. Aber ich gönne ihn ebenso auch Braun Strowman und er hat ihn eben gerade auch wieder gewonnen und ihn dann gleich wieder zu verlieren, das fände ich jetzt irgendwie. Das finde ich allgemein nicht so nice, wenn die Leute irgendwie, wenn der Titel ständig wechselt. Wobei ich es auch nicht gut finde, wenn jemand nicht da ist und der Titel ein Jahr lang bei dieser Person bleibt.
Wenn du da wohl meinst.
Ich weiß auch nicht mehr so richtig. Und also von dem her, ich denke, wir werden diese Konstellation noch öfter sehen. Was halt wahrscheinlich in irgendeinem, ich hoffe, Gimmick-Match in The Fiend gegen Braun Strowman bei irgendeinem Pay-Per-View in der nächsten Zeit kommen wird. Das Match an sich war unterhaltsam. Ich würde dem sogar 4 von 5 Sternen geben, weil es mich wirklich unterhalten hat.
Es war auch hart zwischendurch. Also auch diese ganzen Sachen, wo man draußen das Kommentatorenpult eingebunden hat und so weiter. Ja. Das hatte für ein normales Single-Match eine außergewöhnliche Härte. Und das finde ich heutzutage auch immer ganz gut, wenn man das kann. Als Wrestling-Paar im Ring.
Und ich muss auch sagen, also ich habe das Gefühl, Bray Wyatt muss so in diesem roten Polunder schwitzen wie Sau.
Ja, das glaube ich auch.
Also er tat mir richtig leid, da muss er richtig kleben und alles Mögliche. Muss schön warm sein. Und kommt mir das nur so vor, da spricht das Schwein immer Deutsch, wenn es was sagt.
Das habe ich jetzt nicht auf.
Ich habe das auch nicht.
Ich meine, ab und zu kommen da wirklich ein paar deutsche Wörter bei raus. Aber kann auch sein, dass ich mir das einbilde.
Ich finde es spannend, dass man in diesem roten Pullover einfach immer relativ gut sieht, was für ein Tier Bray Wyatt doch ist. Also der mhm. hat schon ganz schön einen Buddy und ich finde, das in dem Rest anderen Attire ging das ziemlich unter.
Mhm. Also wenn Bray Wyatt in seinem roten Pullover schon so geschwitzt hat, dann will ich gar nicht wissen, wie Sasha Banks in ihrem roten Latexkleid rausgeflutscht ist, nachdem sie Backstage war.
Wobei sie ja nicht gewrestelt hat.
Das nicht, aber durch die Scheinwerfer und sowas glaube ich schon, dass es ziemlich heiß wird. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Latex-Ding sonderlich luftdurchlässig und sowas ist.
Ihr solltet euch mal anschauen, was sie bei SmackDown danach anhatte. Eieieiei. Das war Latex mit Leoparde oder Tija. Eins von beiden.
Okay. Guck mal an.
Können wir vielleicht in den Shownotes verlinken.
Super. Bobby Lashley R-Truth und Sasha Banks Leoparden-Outfit.
Ja, was nicht mal bei dem Pay-Per-View selbst war.
Genau. Super, super.
Okay.
Okay, das nächste Match auf der Card.
Durch, ja. Ich hatte jetzt hier The Truth Will Be Heard, aber da haben wir schon drüber geredet.
Ja, ist genau. Richtig. Genau, die WWE Championship. Seth Rollins gegen Drew McIntyre als Champion.
Tolles Match.
Na, dann fangen wir an.
Für mich. Also erstmal sind das zwei meiner Lieblingswrestler. Unfassbar talentiert beide. Dem einen sagt man ja nach, dass er ein ewiges Talent sei und das noch nicht ausgeschöpft hat. Ich glaube, jetzt ist seine Zeit. Seth Rollins ist sowieso talentiert und hat sein Potenzial auch schon erreicht und hält daran fest, meine ich, was ich gut finde. Fast 20 Minuten haben die beiden Zeit bekommen. Sehr intensives Match mit einem roten Faden. Ich habe mir ein paar Szenen so aufgeschrieben, die ich unfassbar gut fand. Zum Beispiel so ein Flip-Throw von McIntyre. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, aber der war huge.
Mhm.
Ich finde den Glasgow-Kiss unfassbar hart und real. Also das macht er und Seth natürlich auch als derjenige, der zählen muss. Machen sie schon richtig gut, egal wie häufig. Und auch, dass die das mit dem Knie so durchgezogen haben, sprich, Seth Rollins hat ja, warte mal, nicht, dass ich jetzt verwechsel, aber Seth Rollins hat, glaube ich, das Knie von McIntyre attackiert im Laufe des Matches.
Ja.
Genau. Und der hatte halt das auch mega gut gesellt, einfach auf dem Top Rope und so weiter. Und als er vom Top Rope gesprungen ist und aus dem Ring gesprungen ist und sonst was. Also auch das ziemlich gut. Ich fand auch den Handshake am Ende, klar, da gehört auch Publikum dazu. Aber gut, das gibt's halt gerade nicht. Alles in allem von vorne bis hinten genau das, was ich bei der WWE und bei Wrestling im Allgemeinen sehen will. Und deswegen 5 von 5 Sternen.
Mhm. Also da schließe ich mich der Wertung an. Direkt zu Beginn eine kleine Überraschung. Seth Rollins mit neuem Intro. Ja, also das Intro, die Musik gefällt mir jetzt nicht so, aber es war klar, dass Burn It Down nicht mehr zum Monday Night Messiah passt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er wirklich dann ein neues Theme bekommt.
Das habe ich nicht mal gemerkt. Ich weiß nicht, warum.
Ja, also es war nicht Burn It Down, sondern es war halt einfach so ein Messiah-Gedudel. Also es passt schon zu dem Charakter, aber mir gefällt es an sich nicht. Aber ich habe mich schon lange gefragt, warum er auch als Monday Night Messiah immer noch den Song Burn It Down hatte. Und das hat auch nicht zusammengepasst. Also ja, von dem her, das war nur eine Frage der Zeit. Ja, Drew McIntyre gewinnt nach dem Claymore-Kick. Das war klar, dass er den bringt. Nach dem Match dann eben dieser kuriose Handshake, den Rollins irgendwie so ein bisschen verwirrt angenommen hat. Es aber im Nachhinein, so habe ich das gedeutet, so ein bisschen bereut hat, wo er dann so ein bisschen realisiert hat, was ist da jetzt gerade irgendwie so passiert. Und ja, also Drew McIntyre als Champion, famos. Er zeigt Herz, er zeigt Leidenschaft, er hat einen starken Willen, den er gut rüberbringt. Rollins als Antagonist dazu, der es völlig als seine Aufgabe sieht, Drew von der Last des Titels erlösen zu dürfen, hat einen harten Dämpfer einfach bekommen, indem er das Match verliert. Und er hat es clean verloren, so wie sich das für einen Face-Champion gehört. Und ich fand es auch ein starkes Match von beiden. Es hat Spaß gemacht, dabei zuzuschauen, wie auch im Match die Geschichten des Kämpfers und des Monday Night Messiahs erzählt wurden. Und also ich auch 5 von 5 Sterne. Geiles Ding.
Ich wäre als erstes dafür, dass wir den Begriff Messiah-Gedudel auch in die Shownotes mit aufnehmen. Weil ich finde, das passt sehr gut, auch zur neuen Musik. Mir ist auch aufgefallen, dass der Florence eine neue Musik hat. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie so lange gebraucht haben, ihm eine neue Musik zu geben, weil er hatte jetzt als Monday Night Messiah Burn It Down doch schon sehr lange. Und ihm jetzt erst eine neue Musik zu geben, ich meine, gut, das passt vielleicht zu seinem neuen Gimmick. Wer weiß, was er jetzt einleitet nach dem Handshake und bei dem, was bei Raw verkündet wurde. Da war er schon etwas apathisch, sage ich mal, unterwegs. Und von daher mal schauen, was uns mit Seth Rollins erwartet. Zu dem Match muss ich sagen, es war technisch natürlich das beste Match des Abends. Das steht außer Frage. Es gab einen roten Faden, den beide auch verfolgt haben. Nichtsdestotrotz finde ich, hatte das Match ziemliche Längen und es fehlte so ein bisschen der Spannungsbogen. Also ich hatte zu keinem Moment, vielleicht zu einem kurzen Moment, kurz vor Ende, das Gefühl, Seth Rollins würde gewinnen. Ansonsten fehlte mir ein bisschen die Spannung. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass sie Drew McIntyre den Titel wegnehmen würden, weil ich mich so gefragt habe während des Matches, wenn jetzt Drew McIntyre gewinnt gegen Seth Rollins, gegen welchen Heel soll er denn als nächstes bei Raw antreten? Es ist quasi keiner mehr da. Deswegen hatte ich zwischenzeitlich die Sorge, Seth Rollins würde auch das Match gewinnen, was er in Anführungsstrichen zum Glück nicht getan hat, weil ich finde, das wäre jetzt sehr unfair gewesen, Drew McIntyre sofort den Titel wegzunehmen, weil er gibt sich wirklich Mühe, er ist over als Face, wenn jetzt Publikum da würde, würde man es auch merken. Und von daher ist das Match so wie es ausgegangen ist, ist es richtig ausgegangen. Meine Wertung nichtsdestotrotz 2 von 5.
Zwei von fünf. Krass.
Das Match hat mich, also es ist Geschmackssache, das Match hat mich nicht wirklich abgeholt. Die Story fand ich nicht, also es war nichts Neues. Es kam mir so notgedrungen vor, dass man Seth Rollins jetzt in das Match steckt, nachdem er eigentlich bei WrestleMania gegen Kevin Owens verloren hat. Und ich weiß nicht, wann er überhaupt sein letztes Match mal gewonnen hat, außer gegen irgendwelche NXT-Jobber, nenne ich sie mal, die nach Raw hochgeholt wurden, damit Seth Rollins innerhalb von 2 Minuten verprügelt. Deswegen konnte ich ihn auch als Herausforderer nicht wirklich ernst nehmen. Und deswegen, das war, glaube ich, schon so das Problem. Am Anfang konnte ich das Match auch nicht wirklich, also wie gesagt, es hat mich nicht abgeholt. Es hat mich nicht großartig interessiert, außer dass Drew McIntyre gewinnt. Es war technisch super, wie gesagt. Es war ein roter Faden da. Es war teilweise auch sehr hart geführt. Aber da, naja, 2 von 5. Ich bleib dabei.
Okay, krass. Okay. Was ich übrigens gut empfehlen kann, wer sich für Drew McIntyre interessiert, bei dem WWE Network gibt es gerade eine WWE Chronicle-Episode zu Drew McIntyre. Die kam im April und zeigt so ein bisschen so Backstage einfach, wie er so drauf ist, wie er zurückgekommen ist zur WWE. Er spricht halt auch über seine Fails früher oder die Art und Weise, wie er, nachdem Vince ihn ja als Future WWE Hall of Famer und sowas ja dargestellt hat, da ist er ja relativ schnell weg gewesen von der Bildfläche und so sieht man ihn ein bisschen, wie er zurückkommt auf seinem Weg zu WrestleMania 36. Kann ich wirklich nur empfehlen, sind 40 Minuten und sehr interessante Doku. Ich werde nicht bezahlt von der WWE.
Wobei die Dokus von der WWE allgemein geil sind. Also die Edge-Doku ist stark, die Undertaker-Doku ist stark.
Ja. Kam jetzt, glaube ich, die neue Folge gestern.
Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
Ja, bin ich auch gespannt. Also die erste war schon der Hammer. Überhaupt den Undertaker das erste Mal sprechen zu sehen, so auf Gimmick und so, das ist schon was sehr Besonderes.
Was meinst du, wie du dir vorkämmen würdest, wenn der dir plötzlich eine Immobilie verkauft?
Ich würde sie ihm schenken und wegrennen vor Angst.
Ah, du weißt nicht, dass er nebenbei noch Häuser verkauft und so?
Nein. Kam das in der Doku?
Nein, das wusste ich irgendwie. Ich weiß nicht woher, aber.
Witzig, das wusste ich noch nicht. Krass. Ah, und im Übrigen können wir dann, warte mal, Andi, hast du, ja, wir haben beide 5 von 5 schon geeinigt. Weil das nächste, worüber wir reden könnten, wäre zum Beispiel, bevor wir zum Pay-Per-View-Main-Event kommen, das WWE Battlegrounds-Game, von dem ich das erste Mal beim Pay-Per-View gehört habe. Wisst ihr darüber was? Wie denkt ihr darüber? Ich glaube, das ist so ein bisschen arcadey, oder?
Ja, es gab doch schon mal so ein ähnliches Spiel, oder? So vor ein paar Jahren. Da gab es auch, ich glaube, ich habe das sogar hier im Regal stehen. Ich weiß allerdings gerade nicht, wie es heißt. Und
ich kann eben nachschauen, ich habe das ja auch. Sekunde. Ihr könnt ruhig weiterreden.
Okay,
ich gucke jetzt reden wir mal weiter.
Genau, und
WWE das war schon All-Stars.
Da, ja, genau. Und das war halt sehr, ja, sehr Arcade-lastig. Es ist sehr übertrieben dargestellt. Ich fand es an sich, fand ich es tatsächlich lustig, aber es hat mich nicht lang gefesselt. Und ich glaube einfach, dass Battlegrounds auch in diese Kerbe reinschlägt. Ich finde es auch gut, dass die reguläre Videospielreihe der WWE ein bisschen eine Pause macht, weil so wirklich viele Veränderungen gab es jetzt in der Zwischenzeit mal nicht. Und die waren wohl auch alle sehr buggy. Also ich habe davon keine gespielt, habe immer nur gelesen, dass es nicht so toll sei und dass man merkt, dass hauptsächlich die Kohle mit den DLCs gemacht werden soll und dass es ganz eindeutig ist und dass eigentlich die Spielerfahrung so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deswegen denke ich, dass da vielleicht Battlegrounds ein bisschen einen neuen Touch reinbringt in diese ganze Nummer und dass sich die Entwickler für die reguläre Reihe ein bisschen mehr Zeit nehmen können.
Man darf gespannt sein. Im Herbst kommt's, glaube ich.
Es ist, glaube ich, ein reiner Lückenfüller, weil die WWE-Lizenz ist auch schweineteuer und man muss irgendwas rausbringen. Du hast ja eigentlich schon alles Wichtige gesagt, Andi. Also das WWE 2K20, das war so verbuggt, dass einige Leute auch ihr Geld zurückverlangt haben und auch bekommen haben. Krass. Weil zur Verteidigung, es hat, glaube ich, ein neues Entwicklerteam übernommen, sonst hat es immer Jukes gemacht. Jetzt war es ein neues Entwicklerteam, der hatten ziemliche Probleme.
Saber Interactive.
Genau, danke. Das in der kurzen Zeit ans Laufen zu bekommen, bugfrei, und dann hat man sich entschieden, dieses Jahr kein WWE 2K-Spiel rauszubringen, sondern stattdessen das Battlegrounds. Ist wirklich die richtige Entscheidung, finde ich auch, und mal gucken, was sie dann mit WWE 2K22 machen.
Ich warte auf jeden Fall mal Tests ab, wie gut das wird, und wenn es halbwegs gut abschneidet, dann wird es die, ich weiß gar nicht, ob das für einen PC kommt auch, weil mittlerweile bin ich PC-Zocker.
Gute Frage.
Wie man der dritten Episode von uns entnehmen kann.
Also ich glaube einfach, dass dieses Spiel, wenn man zu zweit auf der Couch sitzt, sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man sich gegenseitig durch die Gegend wirft und smasht. Also das fand ich bei Here Comes the Pain auch super, wo man das Gebäude hochklettern konnte und der andere den Deckel einer Mülltonne geworfen hat und du runtergefallen bist und so.
Was eine schöne Überleitung.
Obwohl das ja eigentlich ein relativ ernst gemeintes Spiel war, ne? Also das waren ja einfach so schwierige Dinge, die da halt so ein bisschen mit reingegangen sind, die ein bisschen unrealistisch waren. Aber an sich war ja Here Comes the Pain jetzt nicht so ein Klopper, wie es jetzt Battlegrounds wird, zum Beispiel. Aber ja, du hast recht, es ist ein Riesenübergang, wenn man das Haus hochklettert. Jesus. Und ich würde einfach sagen, wir kommen zu Match 6 und Match 7, die zeitgleich stattfanden. Das Climb the Corporate Ladder Money in the Bank Match. Die Damen und Herren begannen zur selben Zeit und es wurde immer wieder hin und her geschaltet und zwischenzeitlich waren sie alle gleichzeitig im Bild zu sehen. Und ja, es war was Besonderes.
Durchaus. Also ich fand's toll, wenn ich mal anfangen kann. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Wertung hinterlassen, aber ich glaube, ich muss dem Ganzen einfach 5 Sterne geben, weil es mich einfach unfassbar gut gefesselt hat. Es passiert bei mir schon mal bei einigen Pay-Per-Views, dass ich müde wurde zu dem Zeitpunkt, und das hat das Match geschafft, dass das nicht der Fall war. Der Star des Matches für mich auf jeden Fall Otis. Unfassbar gut. Ich liebe ihn einfach. Aber generell war die Idee ganz gut, auch die Matches parallel starten zu lassen, und die Leute haben sich ja dann auch getroffen. Ganz besonders toll finde ich ja, wenn WWE Wrestling, Action und Comedy zusammenbringt, ohne dass es nervig wird. Und das hat man hier wieder wirklich gut geklappt. Paul Heyman hat man eingebunden. Man hat so witzige Sprüche wie Calm Down, Princess Corbin eingeführt. Man hatte auch einige dabei, die nicht wirklich eine Rolle gespielt haben oder zumindest keine große. Es war mehr so ein Gemeinschaftsprodukt. Ich fand es einfach gut von vorne bis hinten. Weiß ich nicht, ob man da jetzt einzelne Szenen rausnehmen kann. Ihr könnt ja erst mal sagen, was ihr davon haltet.
Lucian?
Ich sag dazu nur People Power. Also von daher, ich fand das Match auch sehr unterhaltsam. Die Wertung geht in die gleiche Richtung. es hatte ein bisschen was von so einem Bud Spencer Terence Hill Slapstick Fight, vor allem bei den Männern in dem Fitnessstudio. Bei den Frauen war das eigentlich generell ganze Zeit unterhaltsam. Mit Otis und Asuka waren es zwei Sieger, die mich vollkommen überrascht haben. Bei Asuka hätte ich noch eher erwartet als Otis.
Ja.
Aber es waren noch die in den jeweiligen Matches, die am unterhaltsamsten waren. Ich mag ja generell diesen in Anführungsstrichen Charakter von Asuka schon seit Wochen. Sie unterhält mich sehr gut damit. Otis sowieso ist ein sympathischer Kerl mit seinem Gimmick. Und ich gönne ihm das auch. Ich weiß nicht, was die WWE jetzt mit ihm vorhat, weil so wirklich hundertprozentig ernst als Mr. Money in the Bank kann ich ihn noch nicht nehmen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber freut mich für ihn, ist auch mal was Neues und nicht zum 18. Mal, auch wenn ich ihn mag, Baron Corbin oder AJ Styles, Aleister Black hätte ich es auch noch sehr gegönnt. Rey Mysterio, der war halt da, weil Paul Heyman ihn, glaube ich, mag. Von daher ist er schon richtig ausgegangen. Paul Heyman, muss ich sagen, sehr toller Gesichtsausdruck, als er das Essen ins Gesicht bekommen hat.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wo Peter gesagt hat, Comedy, also es gibt kein Comedy-Segment oder ich glaube fast jedes Comedy-Segment in der WWE hat auch irgendwo was mit einem Foodfight zu tun. Ja. Die stehen da irgendwie drauf. Ich weiß nicht, was diese Essensverschwendung soll, aber es war sehr lustig gemacht. Auch die Szene, in der Ray zwischen Nia Jax und Otis eingequetscht wurde, war sehr toll. Und ich habe sehr viel gelacht bei dem Match. Und ja. Also die WWE hat uns beim letzten Podcast erhört, als wir gesagt haben, nach dem Graveyard-Match, beziehungsweise Boneyard-Match, Entschuldigung, nach dem Firefly Funhouse, sollten mehr solche prescripted Minifilm-Matches sein. Und von daher hat man sich gedacht, machen wir das auch. Und das war sehr toll. Und mir ist noch eingefallen, weil Peter gerade gesagt hat, es hat ihn sehr gefesselt, hat es mich auch, weil mir es am Ende aufgefallen ist, dass eigentlich die ganze Zeit keine Kommentatoren zu hören waren.
Echt? Aber wirklich?
Das ist mir nicht aufgefallen.
Stimmt. Wirklich,
erst, als die Koffer abgenommen wurden, gab es keinen, also die Wrestler wurden natürlich vorgestellt, dann war Stille, dann hat man wirklich nur die Wrestler gehört und dann hat man erst wieder Michael Cole gehört, als die Koffer abgenommen wurden. Und das fiel mir erst ein, als ich das Match zum zweiten Mal gesehen habe.
Krass.
Krass, ja. Das jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Das spricht für das Match.
Auf jeden Fall.
Definitiv, ja.
Andi?
Deine Wertung?
5 von 5.
5 von 5,
keine Frage.
Okay. Alright, bei 5 von 5 schließe ich mich an. Bevor das Match gestartet hat, gab es noch zwei Interviews, die ich spannend fand. Das war einmal Lacey Evans, die im Vorfeld kurz erwähnt, dass sie den Gebäudeplan des Headquarters auswendig gelernt hat. Das fand ich super. Das war irgendwie so, okay, sie hängt sich wirklich rein, sie will als Erste auf dem Dach sein, fand ich gut. Und Mr. Corbin, der König des Rings, erzählt halt im Vorfeld, dass er nach seinem Sieg als King Money bekannt sein wird. Ja, wie wir alle wissen, wird er es nicht sein. Und ich fand es wirklich gut, also dass es zeitgleich auch stattgefunden hat und dass es so eine Art einfach ein zusammengeschnittenes Cinematic-Match war, fand ich super. Und ja, es war einfach irgendwie so ein Trash-Festival mit eben diesen Comedy-Einlagen, mit vielen Cameo-Auftritten. Brother Love war am Start, Stephanie McMahon, die extrem schlecht zugeschaltet war. Also das war, die stand vor irgendeiner weißen Wand und man hat einfach gesehen, dass es wahrscheinlich Triple H mit dem Handy aufgenommen hat.
Ja.
Und Dana Brooke, die den Geldkoffer irgendwie aus dem Money in the Bank Konferenzraum nimmt und glaubt, sie hat gewonnen, und es ist leider nicht so. Warum auch immer ein Geldkoffer in einem Money in the Bank Konferenzraum?
Oh, das glaube ich, aber das traue ich dir
das
zu.
Das ist das Schlimme, ich auch. Und Doink the Clown war am Start, Paul Heyman, der sein Essen anders abbekommen hat, als es gerne hätte. John Laurinaitis, People Power, wie Lucien auch schon erwähnt hat, und der dann auch von Otis noch den Kuchen ins Gesicht gekriegt hat, super. Und dann war El Chefe persönlich natürlich auch noch am Start, als AJ Styles und Daniel Bryan in ein Büro gestürmt sind, nachdem AJ Styles sich nochmal so mit seinen Undertaker-Erfahrungen auseinandergesetzt hat und die dann offensichtlich überwunden hat, sind die beiden ja dann bei Mr. McMahon reingestiefelt und hätten fast noch seinen Dino-Skelett von der Wand gerissen und er hat sie einfach rausgeworfen und dann mussten sie die Stühle noch hinstellen. Ich glaube, das zeigt auch ganz, ganz, ganz stark, dass welche Autorität da eigentlich auch wirklich im Hintergrund dahinter steht. Und es war einfach witzig, es war ein super geiles Match. Es hat wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen. Und was ich ein bisschen fragwürdig finde, war, dass Baron Corbin Rey Mysterio und Aleister Black vom Dach geworfen hat. Und man ja irgendwie bis jetzt noch keinen von beiden gesehen hat. Und, oder war Aleister Black bei Raw? Ich glaube nicht.
Doch, sie sind beide sogar als Tag Team bei Raw aufgetreten und sie haben das so erklärt, dass sie 6 Fuß, das ist ja, glaube ich, 1 Meter, fast 2 Meter, einfach auf ein Unterdach gefallen sind und sich nicht großartig verletzt haben. Also
okay. Man
hat das dann so erwähnt, wie es eigentlich auch in der Helikopteransicht auch zu sehen war. Da hat man auch gesehen, ja, dass da eine schwarze Matte ist. Und Baron Corbin hat es im Vorfeld auch erwähnt, dass er jemand vom Dach werfen wird, wenn es sein muss. Und er hat es wohl ernst gemeint.
Ja.
Es hat ja auch direkt geknallt, als die runtergefallen sind. Das hat man ja auch nicht versucht zu vertuschen sozusagen.
Ja, genau. Und es ist halt, ja, ich weiß nicht, die Aktion fand ich ein bisschen unnötig, weil einerseits hätte man eine längere Story draus gemacht und die wären beide nicht aufgetreten, dann hätte man erstmal Baron Corbin als Doppelmörder stehen lassen. andererseits hat er die beiden vom Dach geschmissen und sie sind am nächsten Tag gleich wieder aufgetreten, ist auch wieder nicht richtig, ne? Also es ist natürlich schwierig, wenn man so eine Aktion macht, wie man dann glaubhaft weitermachen kann. Und immerhin sind die beiden gesund, das ist die Hauptsache. Und ja, also ich fand das Match gut. Ich fand auch das Ende schön. Also wie Asuka sich Lacey Evans und Nia Jax so ein bisschen entledigt hat, die verwunderlicherweise es wirklich bis aufs Dach geschafft hat. Ich habe gedacht, sie macht's wie die anderen drei und bleibt irgendwie außen vor, die gar nicht bis aufs Dach gekommen sind. Mhm. Und kickt King Corbin noch von der Leiter und hängt dann den Koffer ab, brüllt durch die Gegend, freut sich. Und Corbin hat sich davon nicht beirren lassen, hat erstmal die anderen beiden vom Dach geworfen und steht mit AJ Styles auf dieser Leiter und ich denke so, oh nein, bitte nicht Corbin, weil ich mag ihn nicht. Schon gar nicht in dem Gimmick. Und sie hängen zeitgleich den Koffer ab und ich denke, oh mein Gott, was ist das? Und dann kommt Elias. Elias, der den ganzen Pay-Per-View nicht am Start war, zertrümmert die Gitarre. Und Corbin rutscht ab, AJ fällt der Koffer aus den Händen und Otis fängt ihn. Das war so geil, ich habe mich so gefreut. Und er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Das war einfach schön. Und ich gönne es ihm. Ich weiß eben auch noch nicht, wie man das weiter fortführen kann. Ich glaube fast, dass es durch irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht Sanktionen oder irgendwelche Einsprüche von irgendwelchen anderen dazu kommt, dass er den Titel, den Koffer so verliert. Ich glaube nicht, dass er ihn eincashen wird irgendwie. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich mag ja auch seinen Charakter und was er so darstellt. Und ich fand einfach, es war ein unterhaltsames Match. Es war zwar wenig Wrestling, aber das war zu erwarten. Und wie willst du groß wrestlen, wenn du durchs Haus rennen musst? Und das war alles in Ordnung, die Cameos. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es eigentlich mit dem Wrestling nichts zu tun hat. Aber ich würde auch 5 von 5 Sternen geben, weil es mich wahnsinnig gut unterhalten hat.
Ich war froh, dass Shayna Baszler nicht gewonnen hat. Also nichts gegen Shayna Baszler, aber ich kann irgendwie ihr nichts abgewinnen. Und ich war überrascht, dass sie es nicht mal aufs Dach geschafft hat.
Ja.
Und bei AJ Styles muss ich sagen, Respekt. Er hat, glaube ich, so die meisten Comedy-Einlagen gehabt. Erst wurde er ja unter der Hantel eingequetscht. Dann wurde er ja in dem Raum, wo der Sarg vom Undertaker stand, eingesperrt von Aleister Black, wo er einfach nur No geschrien hat.
Ja, der nicht mal abgeschlossen hat.
Der nicht mal abgeschlossen hat. Warum, ich meine, jetzt könnte man auch die Frage stellen, warum im WWE-Headquarter einfach irgendwo ein abgedunkelter Raum ist, in dem ein Sarg steht, aber okay.
Vielleicht hat jeder Wrestler sein eigenes Büro, das weißt du nicht. Und wenn der Undertaker meint, er muss es so dekorieren, oder Rey Mysterio, ich weiß nicht, wem das Büro gehört hat.
Ja gut, als Immobilienmakler braucht man natürlich ein Büro, ne? Also das, ja, das stimmt natürlich. Dann die Szene bei Vince McMahon und am Ende, wie ihm der Koffer aus den Händen rutscht. Also AJ Styles ist so ein bisschen der heimliche Star des Matches für mich.
Stimmt.
Was ich ziemlich cool finde, ist, ich glaube, wenn man dort arbeitet, und da arbeiten jetzt nicht nur Leute, die den ganzen Tag die Wrestler um sich rum haben, sondern dann auch Verwaltungsleute für die WWE. Ich glaube, für die war das ein mega Highlight in ihrer Arbeitskarriere sozusagen.
Ja.
Nicht nur, weil die natürlich auch so involviert waren, und ich glaube auch schon, dass da jetzt nicht irgendwie alles extrem präpariert war, sondern dass es tatsächlich die Räumlichkeiten und so weiter sind, wo die halt drin arbeiten oder durch die Gegend laufen oder halt die Fahrstühle benutzen. Und dann gab es natürlich auch ziemlich viele, also weiß nicht, AJ Styles hat teilweise gegen irgendwelche Bilder geschlagen oder so. Mhm. Ich glaube, das sind halt so Sachen, die halt auch zurückbleiben und die diese Leute, die dort arbeiten, halt daran auch erinnern werden. Wenn das bei uns in der Münchner Stadtplanung passieren würde, dann fände ich das, glaube ich, ziemlich cool. Und das ist noch eine Sache, wo ich jedes Mal dachte, boah, geil, da ist jetzt auf jeden Fall, oder ich erinnere mich zum Beispiel, wobei das wird wahrscheinlich ersetzt werden, aber Corbin hat ja einmal, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, Mysterio hat er in diesen Spiegel im Trainingsraum gehauen. Mhm. Und dann haben die ja auch so 10, 15 Sekunden auf diesen Spiegel geguckt, wie der so kaputt gegangen ist.
Er hat das Gewicht, das Hantelgewicht geworfen.
Ah, oder sowas, genau.
Und Mysterio ist ausgewichen, ja.
Ja, also das ist schon eine Sache, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass das für die Mitarbeiter auch was ganz Besonderes war.
Ja, das denke ich auch.
Das aufzuräumen und neu aufzuhängen, ja, das war bestimmt was ganz Besonderes.
Ja, ich hätte es gern gemacht.
Hat also eigentlich wieder ein Kameramann erwischt?
Ein, ich glaube nicht. Oder? Einer ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er gefallen ist, aber zumindest.
Aber das war nicht bei dem Match, das war bei einem der Matches im Performance Center. Da wurde auch, glaube ich, irgendwo ein Kameramann angestoßen.
Das kann sein.
Das finde ich immer super. Das war auch mein Highlight in dem Edge-Randy Orton-Match. Das war cool. Ja.
Der Arme. Aber ich meine, es wäre schon komisch, wenn man so ein gescriptetes, voraufgenommenes Match hat, wo der Kameramann getroffen
wird. Ja.
Könnte man aber natürlich auch als stilistisches Element einbeziehen.
Naja, definitiv. Bei Randy Orton und Edge haben sie es ja auch drin lassen und nicht rausgeschnitten. Also von daher.
Aber das war live.
WrestleMania war nicht live. WrestleMania war komplett aufgenommen.
Oh.
Ja.
Weil die Matches bei Money in the Bank ohne Publikum, die waren live. Zumindest das war live. Da.
Ja, ja, die WWE darf seit 3 Wochen, 4 Wochen auch wieder live senden. Vorher war alles on tape.
Ah, okay. Well, good to know.
Ist natürlich auch systemrelevant, Wrestling, ne? Da ja, muss man klar. Nur eine Parteispende machen und schon läuft das.
Ja, das war ein reiner Zufall. Also bitte. Außerdem kommt das auch der, bevor jetzt alle immer sagen, WWE, das kommt auch der AEW zugute, weil sie ja auch in Florida sitzt und jetzt auch wieder live senden kann. Also von daher ist das schon okay.
Alright. Dann war das Money in the Bank, euer Fazit?
18 von 25. ja, keine Ahnung. Ich fand, es war ein wirklich guter Pay-Per-View, der durchaus bei 4 von 5 Sternen anzusiedeln ist im Großen und Ganzen. Dadurch, dass halt die Matches, die für mich besonders waren, also das mit der Main Event, Drew McIntyre gegen Seth Rollins, Strowman gegen Wyatt fand ich ja auch gut. Das waren die Matches, die halt auch am meisten Matchtime hatten und damit die längste Zeit des Pay-Per-Views ausgemacht haben. Auch der Opener war mit 12 Minuten jetzt nicht kurz. War das ein Pay-Per-View, den ich mir jederzeit wieder so angucken würde, wenn es darum geht, mich entertainen zu lassen. Also ich fand es wirklich gut. Man hat auch was Neues ausprobiert und es hat voll geklappt. Und deswegen muss ich sagen, Chapeau, WWE.
Ich muss sagen, den Main Event fand ich super, den habe ich auch gerne noch ein zweites Mal gesehen. Rest der Matches muss ich mir nicht noch mal ein zweites Mal anschauen. War okay, bis hin zu kurz oder langweilig. Von daher sehe ich das, ich sag mal, gemischt. Es hat mich unterhalten. Ich war auch überrascht, übrigens, das haben wir noch nicht erwähnt, dass der Pay-Per-View nur ein bisschen länger als 2,5 Stunden ging. Mhm. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, aber es war gut angelegte Zeit. Es tut mir nicht leid, dass ich das gesehen habe. Wie gesagt, der Main-Event hat das, was vorher vielleicht schlecht lief, wieder rausgehauen. Und wenn man Raw gesehen hat, danach weiß man auch, warum Asuka gewonnen hat. Und dann war ich umso glücklicher, dass sie Asuka wirklich damit ja auch nicht nur den Money im Bankkoffer, sondern auch den Titel gegeben haben. Und das hat es noch dann nachträglich etwas schöner gemacht.
Ja, das stimmt. Also
hat es Asuka schöner gemacht?
Nein, die Geschichte um Asuka und Becky Lynch und dass Asuka gewonnen hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das war ein schlechter Scherz.
Hat nicht so gezündet. Okay, mein Fazit. also ich fand, es war tatsächlich ein relativ starker Pay-Per-View mit guten Matches. Also ich war sehr unterhalten. Ich glaube aber, dass es sehr viel mit der von Lucians angesprochenen Länge zu tun hat. Also es war ein kurzweiliger Pay-Per-View, weil er keine 4 Stunden gegangen ist. Ich glaube, 4 Stunden hätte ich, wenn noch mehr Matches auf der Card gewesen wären oder die Matches teilweise länger gedauert hätten, hätte ich nicht so gut gefunden. Das war so, war es genau richtig. Ich fand es auch gut, dass mein Pay-Per-View ein bisschen kürzer war. Das war auch völlig in Ordnung so. Und die müssen auch echt nicht immer halbe Tage dauern oder 2 Wochenenden oder so. Und ich fand, es kam kaum Langeweile auf. Und die WWE macht halt, was sie kann, um die Corona-Krise einigermaßen wettzumachen. Und ja, hat mir gefallen. Ich würde 4 Sterne für den gesamten Pay-Per-View vergeben.
Mhm. Hat es denn euch noch weiterhin so stark gestört wie bei WrestleMania, dass kein Publikum dabei war?
Diesmal witzigerweise nicht. Also ich habe es auch schon ein bisschen vermisst, aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran.
ich wollte sagen, man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Und wenn wir jetzt Publikum gehabt hätten, hätten wir zum Beispiel nicht die Handpuppen von Bray Wyatt gehabt. Das wäre dann, glaube ich, etwas schwieriger gewesen. Also von daher ist das okay für mich so langsam. Ich finde es schade, mit Publikum wäre es besser. Das hatten wir schon, vor allem für Leute wie Drew McIntyre würde mich das sehr freuen. Oder Braun Strowman, aber man gewöhnt sich wirklich langsam dran. Und ich bin froh, dass sie hauptsächlich noch was machen.
Ich finde, man arbeitet auch mehr damit, dass es kein Publikum gibt. Also jetzt natürlich auch deswegen, weil wir 28 Minuten Main Event hatten, der gar kein Publikum brauchte. Aber auch durch so Sachen wie die Comedy-Einlagen von R-Truth. Das war für mich, sind jetzt für mich auch so Punkte, wo das Publikum gestört hätte. Weil jetzt stelle man sich vor, der Entrance und die ganzen Sachen mit R-Truth, mit Publikum, die wären für mich tatsächlich langweiliger gewesen, weil es ausgelutschter gewesen wäre.
Das stimmt.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das hat man bei sowas gesehen wie der 25th Ring Anniversary von Triple H bei SmackDown. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da wurden ganz viele Sachen eingebaut, die sonst mit Publikum nicht möglich gewesen wären oder die sich auf Corona bezogen haben. Und von daher, es gibt schon jetzt, die WWE hat sich gut darauf eingestellt und die machen teilweise echt witzige Sachen daraus.
Okay.
Nein, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Also wenn sie schon Talente entlassen müssen und Mitarbeiter, damit halt ja weniger Ausgaben sind, irgendwas musst du dir halt versuchen lassen einfallen zu lassen. Das ist nicht so leicht, glaube ich. Vor allem nicht bei einem Milliardenumsatz generierenden Unternehmen.
Wobei ich glaube, dass das nur ein Vorwand war, weil die WWE jedes Jahr nach WrestleMania viele Wrestler entlassen hat. Aber ich möchte denen das jetzt nicht vorwerfen.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Okay. Bin auch sehr gespannt, wie das alles so weitergeht, wie die Storys auch weitergeführt werden und all sowas. Habt ihr noch was zu sagen zu Money in the Bank? Irgendwas, was euch noch einfällt?
Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Ja, ich auch.
Mit Publikum. Hoffentlich.
Hoffentlich.
Wichtig ist, dass Kofi Kingston wieder dabei war. Ich finde, wenn eine Person für mich auf so ein, nehmen wir an, es gäbe ein WWE Money in the Bank Computerspiel, dann wäre für mich Kofi Kingston auf dem Cover.
Ja.
Ja.
Der gehört da auch hin, finde ich.
Aber am besten mit einer Leiter.
Oder Geld auf einer Bank.
Oh.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir Money in the Bank hinter uns und kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik, die Peter schon super vorbereitet hat.
Eine Frage der Ehre.
Also, wer von euch möchte anfangen mit der Frage der Ehre?
Ich kann ja mal anfangen.
Der am schlechtesten vorbereitet ist. Sehr gut.
Ich bin am schlechtesten vorbereitet, aber ich habe tatsächlich eine Idee. Was ist, oder anders, was sind eure zwei Lieblingsinstrumente? Und da könnt ihr ganz unterschiedlich rangehen. Ich meine jetzt Musikinstrumente. Jetzt sagt nicht irgendwie Zahnarztbohrer als Instrument.
Das wäre sicher nicht mein Lieblingsinstrument.
Wobei, das könnt ihr auch sagen. Ich habe schon Leute gesehen, die sind mit einem Zahnarztbohrer irgendwie an Klavierseiten rangegangen und das gibt einen weirden Ton.
Grundgütiger.
Einfach, keine Ahnung, wie ihr da rangeht, ist mir egal. Die am schönsten für euch aussehen, am schönsten klingen, die ihr am coolsten findet, ich habe keine Ahnung. Lasst eure Fantasie frei.
Das ist natürlich eine super Frage an jemanden, der noch nie gelernt hat, ein Instrument wirklich vernünftig zu spielen.
Ja, ich habe das gleiche Problem.
Hast du nicht mal Schlagzeug gespielt?
Ja, ich habe ein bisschen drauf rumgetrommelt. Also Schlagzeug gespielt habe ich nicht.
Okay, ja, dann geht es ja so wie mir und der Gitarre. Dann ist die Gitarre das Erste, was ich wähle. Das habe ich nämlich versucht, mal wirklich ernsthaft zu spielen. Peter weiß das. Wir haben auch zusammen mal ein bisschen gejammt und was aufgenommen. Und ich finde, man kann mit der Gitarre wirklich viel machen, alle möglichen Stimmungen einfangen und sie passt, also sie ist universell für alle Genres, jetzt vielleicht nicht für die Klassik oder so, aber zumindest für alle Genres, die sich von der Klassik bis hin zur modernen Musik bewegen, einsetzbar. Selbst in Rap oder Hip-Hop kann man die gute alte Gitarre auch noch verwenden. Und das wäre mein erster Pick. Zweiter Pick, wenn ich nicht die Plastikgitarre von Guitar Hero wählen kann, würde ich sagen, die Stimmbänder. Weil für mich gehört zu einem guten Lied immer auch guter Gesang dazu, auch gerne Clean-Gesang. Und wenn jetzt nur gegruntet wird die ganze Zeit, instrumentale Lieder habe ich auch sehr viele, die ich sehr toll finde, aber am liebsten hätte ich immer gerne einen guten Gesang, also wirklich einen guten Gesang und nicht irgendeine Band, die meint, sie würde singen, aber durchs Radio gepusht wird. Und von daher wäre das dann meine zweite Wahl.
Okay, meins ist relativ langweilig, würde ich sagen. Also klar, in erster Linie Schlagzeug, weil ich selber auch mal ein bisschen versucht habe, rumzutrommeln und sowas. Und ja, ich habe einfach keine Geduld für Musikinstrumente, aber es mich fasziniert das, wie die Leute da durchdrehen können. Also gerade, wenn man irgendwie Jane Weinberg sieht, den Drummer von Slipknot, der da irgendwie 462.000 Trommeln stehen hat und aber völlig durchdreht und dabei aber entspannt aussieht. Und ja, das finde ich einfach krass und da gehört so viel dazu mit Hand-Bein-Koordination und Taktgefühl, unterschiedliche Takte halten mit den unterschiedlichen Extremitäten und das finde ich einfach Wahnsinn. Und Schlagzeug-Soli sind auch geil, können auch tatsächlich viel Stimmung einfangen und wiedergeben. Und ja, als zweiten Pick würde ich, glaube ich, den Bass wählen, weil es halt auch richtig geile Basslines gibt, die einfach nicht leicht zu spielen sind und die aber ein ganzes Lied tragen können. So, ja, genau. Mhm.
Passt auch gut zusammen übrigens, Bass und Schlagzeug.
Ja, also das könnte man auch als Duo, könnte man da ganz geile Sachen, glaube ich, draus machen.
Ja, witzig zu dem Schlagzeugthema und Slipknot-Schlagzeugthema. Ich bin ja vor kurzem einer Band beigetreten, aber mehr verrate ich dann, wenn wir was vorzuweisen haben. Aber da haben wir tatsächlich vor einer Woche festgestellt, weil wir so ein kleines Podest in unserem Proberaum haben, dass, also der Drummer beschwert sich, glaube ich, immer ab und zu, auch toll, dass er zu wenig Platz auf diesem Podest hat, was ja normal ist. Meistens hat man nicht so einen großen Proberaum und die Drums nehmen ja schon Platz weg. Und das stellten wir auch fest, wenn wir jetzt Slipknot wären, dann hätten wir da nicht so viel Platz drauf. Und dann stellten wir auch noch fest, wenn wir jetzt Slipknot wären, hätten wir ein großes Problem, weil es gab ja vor kurzem noch diese Ausgangsbeschränkung im Sinne von, also ganz am Anfang, dass man sich zu fünf treffen kann. Da ging das noch gar nicht so richtig los. Und da stellten wir auch fest, puh, bloß gut sind wir nicht Slipknot, weil die wären viel zu viele.
Ja, es sind 11, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Um sich zum Proben zu treffen. Ja, das nur dazu.
Sind sie zu 11?
Auf jeden Fall mehr als 5.
Ja, gefährliches Halbwissen hier, oh wei. Ja, aber wenn ihr Slipknot wärt mit den Schlagzeugen, da würde kein Proberaum reichen, da bräuchtet ihr eine Probevilla oder so. Mhm. Weil man muss ja auch noch diese Mülltonne unterbringen und alles, wo die drauf rumhämmern und so. Also.
Oder zwei Proberäume und dann stellen wir die Schlagzeuge einfach in den einen allein.
Ja.
Ja.
Soll er dort machen, was er will?
Muss er halt laut genug trommeln oder wir lassen die Türen offen oder so. Okay, meine zwei Picks sind zum einen mal die Gitarre. Klarer Pick, weil ich selber Gitarrist bin. Und ja, ich habe einfach häufig in meinem Leben schon von Gitarrenmusik Gänsehaut bekommen. Und ein anderes Instrument, wovon ich Gänsehaut bekommen habe, ist die Panflöte. deswegen habe ich mir auch eine Panflöte gekauft. Ich kann sie nicht wirklich spielen. Immer wenn ich es versuche, Freunden zu zeigen, wie cool Panflöte klingt, klingt es nicht cool. Aber es ist ein wunderschönes Instrument. Was ich mir tatsächlich gekauft habe wegen den Panflöte-Einlagen bei Equilibrium. Ich weise da nur an den tollen Song Mana hin. Ich glaube, 16 Minuten lang oder so.
Ja.
Oder toller Song und hat unfassbar gute Panflöten-Elemente drin. Und deswegen ist das mein zweiter Pick.
Nice. Ja, Panflöte, mein Vater, der hatte irgendwie ein so ein ganz besonderes Lied irgendwie auf der Panflöte, das hieß Einsame Hirte oder heißt Einsame Hirte. Und als er dann gestorben war, war das auch das Lied, was wir bei seiner Beerdigung gespielt haben oder spielen lassen haben. Das war schon, das hat irgendwie so noch so ein bisschen seine Leidenschaft für diese Art der Musik irgendwie so ein bisschen nahegebracht. Und ja, das war auch ein schöner Abschluss für diese Trauerfeier, sage ich mal so, ja.
Sehr gut.
Ja, damit wären wir ja durch mit euren Fragen der Ehren.
Ich habe keine bestellt.
Genau.
Jetzt. Aber schön, dass meine Frage so allumfassend ist, dass sie die den Podcast einfach beendet.
Ich beende den jetzt. Nein. Ja, okay.
Ich stelle auch gerne beim nächsten Mal zwei Fragen, ist kein Problem.
Hau rein.
Okay, passend zum Thema, was ist euer Lieblings-Wrestling-Match-Typ?
Oha. Die Frage war für mich schon schwierig zu SmackDown-Beginnerzeiten, wo man, ich weiß noch, dass ich so eine Sektion auf der Webseite hatte, Matcharten. Und dann habe ich von jeder Matcharten einen Screenshot gemacht und so. Andi, willst du vielleicht vorher?
Ich kann nicht machen. Was haltet ihr denn von Bra and Panties Matches?
Ach, come on. Vielleicht fange ich lieber an.
Gut, die Motivation für das Lieblingsmatch kann ja unterschiedlich sein. Also bitte.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Nein, also die Bra and Panties Matches waren sehr unterhaltsam, aber ich mag einfach Gimmick-Matches. Sehr, beispielsweise Sarg-Matches des Undertakers früher, gerade das großartige oder die großartigen Matches gegen Yokozuna in den 90ern. Da hatte man wirklich Angst davor, oder Yokozuna hatte wirklich Angst davor, in diesen Holzkasten da eingesperrt zu sein, und der hatte regelrechte Panik und so, und das kam alles sehr, sehr gut rüber. Dafür würde ich mich tatsächlich für Casket-Matches entscheiden, wenn sie denn sinnvoll und gut geführt sind und gut aufgebaut wurden.
Ich glaube, bei mir, ich hätte erst Ladder-Match gesagt, aber ich glaube, das ist es nicht, auch wenn eine der besten, oder das, wenn die besten Matches Ladder-Matches eigentlich waren. Aber das Match, was bei mir so ein Kribbeln erzeugt und auch so eine gewisse Grundspannung allein wegen des Matches selbst, ist ein Hell in a Cell-Match. Mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht, dadurch, dass man auch ein Pay-Per-View einfach nur dafür gemacht hat. Aber auch durch die ganzen Undertaker gegen Mankind-Sachen, durch die Spots von Shane McMahon. Man weiß irgendwie nie, was ein Hell in a Cell-Match bringt. Es kann, also meistens ist es sehr körperbetont, auch schon im Cell. Aber man weiß auch nie, steigen die jetzt vielleicht auch auf den Cell? Was passiert da oben? Sind vielleicht auch irgendwelche Waffen involviert? Das passiert ja jetzt auch relativ häufig in der Vergangenheit, sodass ich Hell in a Cell-Matches einfach so am spannendsten finde. Ich glaube, das ist meine Wahl.
Bei den Hell in a Cell-Matches kann man auch immer sehr leicht feststellen, wer kreativ ist und wer nicht, weil es gab wirklich viele gute Ideen in Hell in a Cell-Matches, um zum Beispiel aus dem Käfig rauszukommen. Und es gab auch sehr viele schlechte Ideen. Ja. Meine Wahl würde, ich schwankte ein bisschen zwischen zwei Matches. Zum einen wäre es das erste in der Battle Royale, der Royal Rumble selbst, weil der Royal Rumble, den habe ich als Kind auch immer sehr gerne gesehen, der hatte schon immer was Besonderes, und als es noch um was ging, nämlich um den Titel bei WrestleMania, also um eine Titelchance bei WrestleMania, hatte da auch wirklich eine große Bedeutung. Seitdem aber gefühlt jede Woche eine Battle Royale stattfindet, um, keine Ahnung, den Fahrer von Vince McMahon zu ermitteln, hat das ein bisschen an Reiz verloren. Und ich würde sagen, mein Lieblingsmatch, passend auch zum Thema, wäre doch das Ladder-Match, was Peter auch gerade erwähnt hat, weil ich mich noch erinnern kann, wie ich als Kind WrestleMania 10 gesehen habe und Shawn Michaels gegen Razor Ramon, das erste Leiter-Match in der WWF damals. Und ich war ja auch ein großer Shawn Michaels-Fan, oder bin immer noch ein großer Shawn Michaels-Fan. Und von daher ist das für mich immer noch eins der besten Matches. Und ich habe hier immer noch die Money in the Bank Compilation stehen, die ich mal gucken wollte. Das werde ich in naher Zukunft jetzt mal nachholen, aber das wäre so mein Pick.
Was ist die Money in the Bank Compilation?
Ein DVD-Set von der WWE mit The Best of Money in the Bank.
Oh, da sind dann die besten Matches drin oder so Ausschnitte?
Die Bilder von den Koffern. Matches.
Bilder von den Koffern. Oh Gott, sehr gut. Die besten Matches habe ich jetzt verstanden, richtig?
Ja, die besten Matches und natürlich Bilder von Koffern so als Centerfold von dem Booklet zum Ausklappen und zum an die Wand hängen.
Sehr gut. Könnte ich direkt neben meine Lethal Leap Year VHS-Kassette genau hier stellen. Wer diesen Witz versteht oder diesen Hinweis, der, ich liebe dich, sagen wir es so.
Jetzt okay. Wird's aber emotional hier.
Ja, richtig. Andi, schnell, deine Frage.
Okay, meine Frage. Wenn ihr eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft euch wünschen könntet, welche wäre es? Und ihr habt zwei Antworten. Antwort 1, realistisch. Antwort 2, unrealistisch. Also kann auch eine Superheldenfähigkeit oder sowas sein.
Ich möchte ja noch mal kurz erwähnen, das ist ja schon das zweite Mal, dass du nicht nach Lieblingssachen fragst, sondern andere Fragen stellst.
I know.
Aber du darfst das.
Du darfst ja, es geht das. Auch, okay. Hauptsache ist ein Fragezeichen dahinter, oder? Darum geht es auch bei einer Frage der Ehre.
Natürlich. Okay, dann fange ich mal an und sage, Peter, du darfst antworten.
ist das schon eine Fähigkeit, dass du jemandem anderen, dass du die Schuhe schieben kannst?
Kommt drauf an, wenn du jetzt antwortest, dann vielleicht ja.
Ja, ich antworte. Also die erste unrealistische Fähigkeit. Wobei, was ist eigentlich unrealistisch und was ist realistisch? Das ist schon.
Naja, realistisch ist etwas, was sinnvoll ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, du wärst gerne geiziger, weil du zu viel Geld rauswirfst, das ist realistisch. Unrealistisch ist, wenn du sagst, du würdest gerne Menschen den Kopf explodieren lassen per Gedankenkraft.
Woher weißt du das? Nein, ich weiß.
Das ist meine Fähigkeit.
Damit hätten wir gerade bewiesen, dass Luzerns Fähigkeit nicht funktioniert, weil du deine Fähigkeit zuerst genannt hast. Aber gut.
Das war nur eine. Ich habe zwei andere in petto.
Zwei andere? Hast du drei?
Natürlich. Eine realistische und eine unrealistische.
Ja, aber du hast ja schon eine genannt.
Ja, die realistische.
Okay. Naja, okay. Also meine unrealistische wäre das Fliegen. Weil ich unglaublich... Ja, also ich finde das Fliegen einfach spannend. Ich freue mich auch auf unser Gleitschirmfliegen, was wir, weiß ich nicht, ob das Corona-bedingt stattfinden wird in ein paar Monaten. Aber wir werden das auf jeden Fall mal durchziehen.
Ist schwer mit 2 Metern Abstand beim Gleitschirmfliegen, aber ich hoffe auch, dass es noch irgendwann stattfindet.
Kann sich am Flügel festhalten und der andere am rechten Flügel.
Ja, genau.
Und wenn in der Mitte noch einer sitzt, der das Ganze steuert, dann läuft das. Also das wäre die unrealistische Fähigkeit. Fliegen würde ich gerne können.
Warum?
Einfach diese Freiheit zu haben, die Natur zu haben. Man kann überall hinfliegen, wo man will. Man kann Distanzen schnell hinter sich bringen, was ich auch toll finde. Gut, ich könnte jetzt teleportieren sagen, aber dabei fliegt man ja nicht. Ich glaube, das wäre das, was ich toll fände. Eine realistische Fähigkeit. Ich glaube, ich würde gerne, zählt sowas wie Muskelmasse aufbauen oder zählt das dazu als realistisch?
Ja, gehört ja ein bisschen so zu diszipliniert sein. Also Disziplin wäre in dem Fall ja dann die Eigenschaft.
Ja, aber ich glaube nicht mal, weil ich glaube, ich würde mich schon als diszipliniert bezeichnen. Aber ich habe die körperlichen Voraussetzungen nicht, um jetzt so Masse in Muskelmasse umzuwandeln. Also,
aber dann wäre es ja wieder die unrealistische Fähigkeit.
Okay, I got it. Nein, ja, wenn es jetzt einfach nur, ich finde es jetzt nicht unrealistisch, wenn man vom Ergebnis spricht, dass ich jetzt zum Beispiel einfach breiter wäre oder keine Ahnung, sowas, das hätte ich gern als Fähigkeit.
Mhm, ja, passt doch.
Wo jetzt keiner auf die Idee käme, what the fuck, is that an alien or something?
Peter, du hast ja in einer, ich glaube, es war die erste Episode, da hast du es doch ja eigentlich schon verraten, beziehungsweise wir haben es verraten, dadurch, dass wir gelacht haben, als es ums Lieblingsgemüse ging.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich.
Schön.
Und ich habe übrigens tatsächlich Feedback bekommen von unseren Fans. Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Die haben nämlich zu mir gesagt, haha, ich hätte gar nicht gedacht, dass du von deinem Lauch-Dasein im Podcast sprichst.
Ja, du hast ja davon auch nicht gesprochen. Wir haben davon angefangen. Weil wir
Nein, ich habe als Lieblingsgemüse Lauch genannt.
Ja, aber du hast ja nicht von deinem Lauch-Dasein gesprochen.
Ja, weil ich meine, das ist ziemlich, also, ja.
Okay.
Ja, ihr könnt gerne fortfahren, wenn ihr wollt, an der Stelle.
Ich fahre schon fort, Fokus, um genau zu sein. Lucian, deine Antwort bitte.
Unrealistische Fähigkeit, ich wäre, glaube ich, handwerklich gerne etwas begabter, aber ich bin einfach nicht. Also ich mache viele Sachen jetzt schon zu Hause, die ich sonst früher mir nicht zugetraut hätte. Löcher in die Wände bohren, Sachen aufbauen, Sachen an die Wand hängen, Lampen anschließen, Böden verlegen. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber ich mache das. Ich glaube, das wäre so ein bisschen noch ein Wunsch, da vielleicht ein bisschen besser zu werden, aber mein Gott, man kann jetzt nicht alles haben. Obwohl, Entschuldigung, das war die realistische Fähigkeit. So. Weil ich glaube, mit ein bisschen mehr Geduld und Übung und quasi jetzt wird in die Hände gespuckt, wird das vielleicht noch verbesserungsfähig, aber mein Gott, ich habe andere Ziele. Und die unrealistische Fähigkeit, ich würde gerne alle Sprachen dieser Welt sprechen, damit man sich mit allen Leuten unterhalten könnte.
Nice.
Okay, schön. Also ich hasse euch ein bisschen arg, muss ich sagen.
wie dich nicht.
Kann ich das als Eigenschaft nennen, dass ich euch gerne weniger hassen würde? Nein. Also es ist eine tatsächlich
unrealistische Fähigkeit.
Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt, ne, zu dieser Frage. Und bei der unrealistischen Nummer habt ihr mir beides weggenommen. Das wollte ich beides dann auch nennen, also erst Fliegen priorisiert und danach Sprachen sprechen. Und ich als realistisch wollte ich auch tatsächlich gerne handwerklich ein bisschen mehr drauf haben, weil ich in der letzten Zeit gemerkt habe, ich kann nicht so viel, obwohl ich ein Regal selber aufgebaut habe und ein bisschen stolz bin. Aber gut.
Und es steht noch?
Es ist sogar sehr stark belastet und es steht. Es hat mich noch nicht erschlagen.
Hat er sehr geknirscht?
Nee, alles gut.
Sehr gut.
Ja, also ich möchte dann trotzdem antworten. Und zwar, meine realistische Fähigkeit, die ich gerne hätte, wäre eine komplette Stressresistenz. Also, dass ich einfach keinerlei Überlastungssymptome zeige oder ja Müdigkeit und sowas durch halt Stress, sondern halt wenn dann durch Ertüchtigung, ja, das würde ich gerne trennen. Die Frage stellt sich für mich dann nur, ob man dann noch entspannen kann oder ob man dauerhaft entspannt wäre. Das ist so schwierig, aber ich hätte sehr gerne eine Stressresistenz, eine sehr, sehr gute, am besten eine komplette. Und als unrealistisch würde ich dann nennen, nachdem ich keine Sprachen sprechen darf und nicht fliegen darf, würde ich gerne unter Wasser auskommen, ohne atmen, also halt, ja, ohne Luft zu brauchen. Einfach um irgendwie, ja, da gibt's eine Geschichte dazu, und zwar war ich letztes Jahr in Ägypten und so, und es ging darum, dass wir das erste Mal schnorcheln gehen, und wir haben da so eine Delfin-Besichtigungstour gebucht, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt. Letztendlich war es irgendwie richtig schlimm. Also es war irgendwie so 3 Schiffe mit 20 Leuten drauf, die Delfinen hinterhergefahren sind. Es war ja schon eine regelrechte Hetzjagd und sowas. Und dann, wenn man welche gesehen hat, dann hieß es sofort Sachen anziehen und ins Wasser springen und los geht's. Und bei mir war das so, dass dieser Atemstab da, der da aus dem Mund kommt, der Schnorchel, genau, danke, dass der halt eben, der war kaputt, der war rissig und mal die eine Flosse hat nicht richtig gesessen, weil das natürlich dann in der Hektik schnell gehen musste und ich wäre fast abgesoffen, ich habe gedacht, ich werde das nicht überleben und so, also das war auch das erste Mal tatsächlich in meinem Leben, dass ich Todesangst hatte. Und danach, als ich das Ganze ein bisschen beruhigt hatte, hat mich dieser eine Fuzzi da, dieser Veranstalter, an die Hand genommen, so gesehen, hat mir so eine besondere Maske aufgesetzt, wo man halt komplett zu ist mit dem Gesicht, sag ich mal.
Ganz Gesichtmaske.
Ja, genau. Und hat mich dann da halt so ein bisschen schnorcheln lassen und so. Das war dann echt auch cool, so weniger Stress, und das war dann gut. Und ich würde das gerne machen können, ohne auf Sauerstoff angewiesen zu sein. Weil dieses Erlebnis schon sehr, sehr unangenehm war und ich weiß nicht, ob ich nochmal schnorcheln gehen würde.
Das ist witzig, du müsstest tauchen gehen, tatsächlich. Klingt jetzt irgendwie voll bescheuert, weil du schon Panik hattest mit in Verbindung mit Sauerstoffmangel und Wasser und so weiter.
Ja, das Problem war eigentlich, die Hauptsache war, als ich ins Wasser gesprungen bin und ich geatmet habe und ich gemerkt habe, dass dieser Schnorchel Wasser durchlässt, also ich natürlich nicht unter Wasser geatmet, ne, sondern dass halt am Mundstück irgendwie das Ding nicht dicht war und ich dann halt Salzwasser geatmet habe und gar nicht drauf klargekommen bin. Das war wirklich, wirklich schlimm für mich. Und ich müsste mich, glaube ich, sehr, sehr dazu durchringen, irgendwie tauchen zu gehen oder schnorcheln zu gehen. Auch wenn alle sagen, es ist wunderschön, aber das war ein fieses Erlebnis.
Du kriegst halt beim Tauchen, also vielleicht für die Zuschauer, ich habe einen Tauchschein, du kriegst beim Tauchen halt eine Freiheit.
Für die Zuschauer, gibt es irgendwas, was ich nicht weiß? Entschuldigung.
Ja, du wirst gefilmt.
Ich
winke. Hallo Mama.
Gerade nach links, ja. vielen Dank für dieses auf die Goldwaage legen. Ich finde, beim Tauchen ist deutlich stressfreier als Schnorcheln. Also ich habe beim Schnorcheln schon einige Panikattacken gehabt, muss ich echt sagen. Jetzt weniger wegen sowas, sondern mehr, weil du bist mehr an der Wasserumwelt sozusagen dran. Teilweise wenn es also zum Beispiel jetzt Ebbe ist oder leichte Ebbe oder du kommst auf so in Richtung einer Sandbank beim Schnorcheln, dann kannst du erstmal nirgendwo hin. Teilweise musst du dir auch Gedanken machen, was berühre ich jetzt? Habe ich Seeigel unter mir? Mache ich irgendwelche Korallen kaputt? Dann läuft deine Tauchermaske voll, die kriegst du nicht sofort freigespült, wenn du weißt, wie das geht und so weiter. Auf jeden Fall, solche Paniksachen habe ich häufiger schon gehabt und beim Tauchen halt gar nicht, weil du einfach deutlich mehr Platz um dich rum hast, es geht alles viel langsamer, es passiert nichts Hektisches im Gegensatz zum Schnorcheln teilweise und das macht es viel, viel friedvoller und auch das Atemgerät ist viel angenehmer zu atmen als so ein Schnorchel. Deswegen kann ich jedem nur raten, einfach mal so einen Test-Tauch-Dive zu machen oder man kann auch einen Tauchschein anfangen, zum Beispiel, der fängt ja an, indem man in so Swimmingpools ausprobiert, wie das Equipment sich anfühlt und wenn man danach aussteigt, bezahlt man einfach 80% dieser Kosten für den Tauchschein dann doch nicht oder 90%, weil man dann nur im Swimmingpool war. Also kann ich jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil es ist nicht vergleichbar mit diesen Paniksachen, die man beim Schnorcheln teilweise dann hat.
Ja, wer weiß, vielleicht probiere ich es ja mal aus. Also man sagt ja immer, man soll sich Ängsten und so stellen. Und ich kannte so Panikattacken so in der Form gar nicht. Und das war richtig, richtig schlimm für mich. Also deswegen unter Wasser nicht atmen müssen, das wäre eine schöne Fähigkeit.
Ist witzig, dass ich das nicht gesagt habe, obwohl ich tauche. Aber vielleicht, weil ich unter Wasser atmen kann.
Ja, vermutlich.
Übrigens, mir fiel jetzt noch eine realistische Fähigkeit ein, die besser passt als die, die ich vorhin genannt habe. Und Kiemen? Zwar ja. Oh, come on. Nein, tatsächlich wäre es, ich würde gern Soli auf der Gitarre spielen können, wie ein Kirk Hammett zum Beispiel. Also ich halte mich schon für einen ganz guten Gitarrist, aber wo es mir bei mir hakt, sind so halt so schnelle Soli sauber spielen zu können. Und das bewundere ich an vielen Gitarristen und das ist auch eine Sache, an der ich jetzt sehr viel feilen werde in der Band. Aber das wäre eine Fähigkeit, die würde ich mit Kusshand halt sofort nehmen, weil es einfach cool ist und einen Song richtig gut pushen kann. Ein Solo macht einen Song nicht allein, aber wenn der Song gut ist und die Umstände und dann noch ein gut gespieltes Solo draufkommt, live zum Beispiel oder meinetwegen auch im Studio, dann ist das ziemlich geil und das würde ich gern können.
Klingt gut. Ja, somit wären wir soweit erstmal durch, glaube ich, oder? Habt ihr noch irgendwas? Liegt euch was auf der Seele?
Im Moment nicht.
Nein? Okay, dann schließen wir diese heutige Selbsthilfegruppensitzung. Okay, das war unsere Money in the Bank 2020 Episode. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Für uns war es mal wieder ein Fest. Danke fürs Lauschen. Herzlichen Dank wie immer an Tim Sander für unser wundervolles Intro und natürlich auch an Peter und Lucian für eure Meinungen, Geschichten und Wertungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Name ist Andy und ich habe AJ Styles bei Money in the Bank von der Hantel befreit. Macht's gut.
Ja, ciao.